Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Ja, hallo liebe Nachtschwärmer und Happy Halloween, es ist soweit, unser Halloween-Special und es ist wie immer natürlich sehr, sehr special, denn wir haben einen ganz besonderen Gast heute da, die Franziska vom True Crime Podcast Darf's ein bisschen Mord sein. Hallo Franziska.
Hallo, servus, freut mich sehr, dass wir es zusammen, also dass wir es geschafft haben, hier zusammenzukommen.
Schön, dass du da bist. Ihr müsst es da draußen die Äuglein vom Sebi sehen, die so strahlen, weil ich glaube, er freut sich das ganze Jahr auf Halloween, oder?
Das stimmt, das ist immer meine Lieblingsfolge einfach. Und heute besonders, weil wir einen True Crime Expert, eine Expertin sozusagen da haben. Also das freut mich besonders. Und wir werden ja heute auch uns viel gruseln, würde ich sagen.
Ja, genau. Also ich mache Darf's ein bisschen Mord sein und erzähle jeden Montag die Geschichte von einem wahren Kriminalfall. Und ich habe auch noch einen zweiten Podcast, bei dem geht's nicht ganz so gruselig zu. Der heißt Liebesgeschichte. Geschichte wie historisch. Und da werfe ich jeden Donnerstag einen Blick auf Liebe, Sex, Queerness und alles, was irgendwie damit zusammenhängt.
Cool.
Wow, vielleicht gibt es da ja auch mal eine Überschneidung, wo eine Liebesgeschichte dann eine historische tragisch endet.
Ich sag nur Liebeszauber.
Ja. Ja, stimmt. Wir hatten auch schon mal eine Folge mit Liebeszauber, die nicht gut ausgegangen ist.
Liebeszauber hatte ich auch schon, aber da ging es dann mehr um Sprüche und irgendwelche magische Liebestränke. Und da ist nichts tragisch ausgegangen, zum Glück.
Ja, das ist der Bestfall, würde ich sagen. Genau. Dann hat alles gut funktioniert, haben die Zutaten und das Ritual gestimmt.
Ja. Na, wir haben ja heute beide eine Geschichte mitgebracht. Mhm.
Aber bevor wir losstarten, fang du mal an, wie stehst du zu Halloween?
Wie ich zu Halloween stehe? Ich mag sehr gerne. Also, als ich 13 war, ungefähr, haben wir am Land in Niederösterreich eine Halloween-Party geschmissen. Und wollten dann, wie wir es halt aus den Filmen kannten, herumgehen und haben Süßes oder Saures gerufen, bei den Leuten halt einfach angeklingelt und die haben überhaupt nicht gewusst, was los ist. Und so, ja, na, ich habe jetzt nichts da. Das war äußerst enttäuschend.
Aber in Wien ist das schon ein echter Ding.
Mittlerweile angekommen,
ich,
ja.
Dummkopf, war letztes Jahr überhaupt nicht vorbereitet und war zu Halloween zu Hause und dauernd haben bei mir Leute angeläutet und wollten halt irgendwie Süßes haben. Und ich war absolut nicht vorbereitet und habe dann schon so, ich habe sogar ein Stück Torte hergegeben, als das Einzige, was ich daheim gehabt habe, dann da die gesamte Süßigkeitslade aufgebraucht. Und irgendwann habe ich alle Lichter abgedreht und habe nicht mehr aufgemacht.
Bin gespannt, ob in Korneuburg viel los sein wird.
In Korneuburg, ja, möglich.
Ich glaube schon, voll. Gerade dort wahrscheinlich.
Ich glaube auch vom Vibe her, weil wir haben eh so viele mittelalterliche Gebäude und bei uns schaut eh alles wie so ein Dracula-Frankenstein-Schauplatz aus, also wird gut in die Szenerie passen, sage ich.
Ja, sicher.
So, aber dann mal zu dem, worum es heute eigentlich hier so geht. Wir haben, Tommy, du weißt ja gar nicht, was wir mitgebracht haben.
Nein, natürlich nicht.
Ich habe mitgebracht.
Überrasch mich.
Mysteriöse Sichtungen von einem Geisterzug in Schweden, und zwar in Stockholm. Der heißt Silverpillen auf Schwedisch, auf Deutsch.
Wie heißt das Schwede?
Ja, du wirst jetzt wieder meine Schwedischkenntnisse du wirst immer meine Fremdsprachenkenntnisse.
Silberbillen. Also warum Schweizer, das macht überhaupt keinen Sinn.
Nein, also es ist so mit langen E, ich habe es mir oft angehört. Silberpillen und auf Deutsch heißt das Silberpfeil. Mhm. Dabei handelt es sich um einen Zug, der angeblich in der stillen, kalten Nacht, so um 3 Uhr, durch die Stockholmer U-Bahn-Tunnel fährt. Aber nicht für die Lebenden, so heißt es zumindest. Und seine letzte Station ist Schimlinge. Kimlinge geschrieben mit K. Und das ist so ein sagenumwobener Geisterbahnhof, wo angeblich nur die Toten aussteigen dürfen. Und daraus habe ich natürlich eine kleine Geschichte für euch gemacht, liebe Nachtschwärmer. Und zwar begleiten wir Ella, die nach einer langen Halloween-Party eine unheimliche Begegnung mit diesem Silberpfeil hat. Was passiert, wenn sie einsteigt, erfahrt ihr in der Geschichte. Und im Nachgang gebe ich dann dir, liebe Franziska, und dir, Tommy, ein paar Hintergrundinfos zum Silberpfeil, woher die Geschichte kommt und allgemein werden wir uns ein bisschen dieses Thema Geisterzug näher anschauen.
Wow, ich bin sehr, cool. sehr gespannt.
Ich auch, weil ich habe echt ein paar coole creepy Infos gefunden. Also ich bin auch schon sehr froh, wenn ich das euch alles präsentieren darf.
Okay, dann leg los.
Aber bevor wir loslegen, hier natürlich wie immer unsere Triggerwarnung.
Trigger, Trigger, Trigger.
Hier ist sie.
Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes.
Dann würde ich sagen, wie immer wünschen wir schönes Gruseln.
Stockholm, 1999. Der Mond hing tief über Stockholm und tauchte die Stadt in ein silbriges, kaltes Licht. Es war Halloween und die Straßen waren mit Menschen gefüllt, die in ihren Kostümen durch die Nacht zogen. Doch während die Feierlichkeiten draußen ihr Ende fanden, herrschte im Inneren eines alten, renovierten Lagerhauses in der Innenstadt ein anderes Tempo. Die Musik pulsierte durch die Mauern, Bässe ließen die Fenster zittern und die Luft war schwer von Parfüm, Rauch und dem vertrauten Klirren anstoßender Gläser. Ella stand inmitten der Menge, ihre Augen umrahmt von ihrem braunen Haar und dem tiefschwarzen Eyeliner, der ihre blauen Augen noch stärker hervorhob. Ihr Kostüm, ein sorgfältig zerrissenes schwarzes Hochzeitskleid, ergänzt durch einen dunklen Schleier und blutroten Lippen, verlieh ihr den Anschein einer geisterhaften Braut. Astrid, ihre beste Freundin, tanzte wild zwischen den kostümierten Menschen. Ihre leuchtend blonden Haare waren zu zwei geflochtenen Zöpfen gebunden, die auf ihrem Rücken hüpften, während sie im stroboskopartigen Licht tanzte. Auf ihrem Kopf war eine blutige Axt befestigt. Sie hatte sich als nordische Kriegerin verkleidet, die auf dem Schlachtfeld gestorben war. Die Party hatte lebhaft begonnen, doch jetzt, weit nach Mitternacht, spürte Ella die Müdigkeit in ihren Gliedern. Sie ließ ihren Blick über die tanzende Menge schweifen. Alle waren betrunken, heiter und mehr oder weniger lebendig. Doch Ella fühlte sich seltsam abgeschottet. Die Musik war dumpf, die Lichter blendeten und sie spürte, dass sie gehen wollte. »Ich glaube, ich mache mich auf dem Weg nach Hause«, sagte sie, als Astrid zu ihr rüberkam, um sie ein weiteres Mal zu einer Tanzrunde aufzufordern. Astrid lachte, das Funkeln in ihren Augen noch hell, obwohl die Nacht weit fortgeschritten war. »Ach komm schon, Ella, es ist Halloween, die Nacht, in der die Grenze zwischen den Lebenden und Toten am dünnsten ist. Und es ist noch nicht mal 3 Uhr«, rief sie euphorisch über die laute Musik hinweg. Aber Ella schüttelte den Kopf. »Ich bin müde, Astrid, aber du musst nicht mitkommen. Bleib ruhig hier und hab Spaß«, sagte sie mit einem schwachen Lächeln. Astrid hielt inne und sah ihre Freundin forschend an. »Soll ich wirklich nicht mitkommen?« »Ich schaff das«, erwiderte Ella und zog ihre Jacke enger um sich. Sie drückte Astrid zum Abschied kurz an sich und schob sich dann durch die Menge zur Tür. Als Ella die schwere eiserne Tür hinter sich zufallen hörte, war es plötzlich still. Die Luft war kalt, aber angenehm frisch. Doch augenblicklich lief ihr ein Schauer über den Rücken. Sie zog den Reißverschluss ihrer Jacke hoch, nahm den schwarzen Schleier ab und ging los. Die Straßenlaternen warfen lange, gespenstische Schatten auf den Gehweg. Und in der Ferne erkannte sie das leuchtende Ziffernblatt einer Kirche. Die Zeiger schlichen sich unaufhaltsam in Richtung 3 Uhr morgens. Bald erreichte Ella die Wälder von Urswick, die sich wie eine dunkle Mauer mit unzähligen schwarzen Spitzen vor ihr auftat. Hinter dem Wald konnte sie bereits die U-Bahn über die Gleise rollen hören. Normalerweise hätte sie diesen Weg bei Dunkelheit vermieden, aber Ella wollte nicht noch länger draußen in der Kälte bleiben und entschied sich für die Abkürzung. Die Bäume ragten hoch in den Himmel und das Geräusch ihrer eigenen Schritte hallte in ihren Ohren. Das Knacken der Zweige unter ihren Füßen klang lauter, als es sollte. Ein seltsames Gefühl legte sich auf ihre Brust. Sie fühlte sich beobachtet, doch sie konnte niemanden sehen. Der Wind raschelte leise durch die Blätter, aber sonst war alles still. Ella wusste, dass die U-Bahn-Station nicht weit entfernt war. Dennoch beschleunigte sich ihr Puls und ihr Schritt. Als sie endlich die dunklen Baumkronen hinter sich ließ und die Lichter der Station erblickte, machte sich eine Erleichterung in ihr breit. Die Rolltreppen standen still und niemand war in Sicht. Ella fröstelte immer mehr, obwohl sie nicht wusste, warum. Die Stille in der U-Bahn-Station war bedrückend. Kein Summen von Automaten, keine entfernten Schritte. Nur das sanfte Tropfen von Kondenswasser, das von den hohen, kalten Decken auf den Fließboden fiel. Ella stand am Rand des Bahnsteigs, die Hände vor ihrer Brust verschränkt, als ob sie gegen eine unsichtbare Kälte ankämpfte. Ihre Augen wanderten über die stillen Gleise und die leeren Sitze auf den gegenüberliegenden Bahnsteig. Kein Mensch weit und breit, dachte sie und zog die Jacke fester um sich. Plötzlich, wie aus dem Nichts, zerriss das laute Geräusch eines einfahrenden Zuges die Stille. Die Schienen unter ihr begannen zu vibrieren und ein Zug kam in die Station gerollt. Doch dieser Zug war anders. Das Erste, was Ella auffiel, war die silberne Farbe. Ein kaltes, metallisches Glänzen, das das matte Licht der Station auf seltsame Weise reflektierte. In all den Jahren, in denen sie die Stockholmer U-Bahn benutzt hatte, war sie noch nie einem solchen Zug begegnet. Die meisten Züge waren modern und mit Farbe, aber dieser hier wirkte seltsam. Wie falsch platziert, als gehöre er nicht hierher. Die Scheiben der Fenster waren leicht milchig und die wenigen Passagiere, die sie erkennen konnte, saßen regungslos auf ihren Plätzen. Ihre Augen starrten ins Leere. Keiner von ihnen schien sich zu bewegen oder miteinander zu sprechen. Es war, als wären sie Puppen, die in einem Schaufenster arrangiert wurden. Leblos und starr. Ein erneutes Frösteln durchlief Ella. Die Türen glitten lautlos auf und da stand nun dieser silberfarbene Zug. Totenstill, als würde er nur auf sie warten. »Es ist so kalt hier draußen«, sagte sie leise, während ihr Atem in kleinen Wölkchen vor ihrem Gesicht erschien. Die Stille war beunruhigend und der Wind, der durch die leeren Gleise zog, ließ sie erzittern. Sie warf einen letzten Blick über den leeren Bahnsteig. Keine Menschenseele. Mit einem tiefen Seufzer trat sie schließlich in den Zug. Die Kälte war schlagartig fort, aber ein seltsames, schweres Gefühl machte sich in ihrem Inneren breit. Kaum stand sie im Inneren des Zuges, hörte sie eine bekannte Stimme in der Ferne rufen. »Ella, warte!« »Astrid!« Ella fuhr herum und rannte zurück zu den Türen. Sie streckte ihre Hand aus, um noch einmal in die frostige Luft zu greifen. Doch es war zu spät. Die Türen schlossen sich mit einem sanften, mechanischen Zischen. Und Astrid, die gerade die Treppen hinabstürmte, war jetzt nur noch eine verschwommene Gestalt hinter dem Glas. Für den Bruchteil einer Sekunde trafen sich ihre Blicke. Astrid, verwirrt und außer Atem, und Ella, die nun im Inneren des Zuges von ihr abgeschnitten war. Ella hob die Hand, versuchte etwas zu sagen, doch der Zug setzte sich lautstark in Bewegung und der Bahnsteig glitt langsam aus ihrem Blickfeld. Ella lehnte sich an die Tür und presste ihre Finger an das kühle Glas. Sie sah zu, wie Astrids Silhouette in der Dunkelheit verschwand. Der Zug rollte sanft, aber zielsicher in die Finsternis der Tunnel. Die Lichter im Inneren begannen zu flackern. Für einen kurzen Augenblick meinte Ella zu sehen, dass der Boden des Waggons dunkle, matschige Erde war. Doch sobald das Flackern wieder in gedämpftes silbernes Licht überging, war alles verschwunden. Etwas stimmte nicht. Etwas stimmte ganz und gar nicht. Argwöhnisch betrachtete sie die seltsamen kalten Sitze und die dunklen Fenster, die das flimmernde Licht der Tunnel reflektierten. Doch dann erstarrte sie. Durch die schmale Glasöffnung der Tür, die den nächsten Waggon mit ihrem verband, sah sie etwas. Eine dunkle, männliche Gestalt stand dort, halb im Schatten, mit einem Gesicht, das sie im ersten Moment nicht ganz erfassen konnte. Als die Gestalt näher kam, sah sie es. Eine unheimliche Knochenmaske bedeckte das Gesicht des Fremden. Die leeren Augenhöhlen schienen sie anzustarren. Ihr Atem stockte in ihrer Kehle, als ihr Blick weiter nach unten glitt. In seiner rechten Hand hielt er ein großes, glänzendes Messer. Ella konnte nicht atmen. Ihre Glieder fühlten sich schwer und unbeweglich an und die anderen Passagiere bewegten sich kein Stück. Der Fremde öffnete die Tür zu ihrem Abteil. Obwohl seine Augen durch die Maske verdeckt waren, spürte Ella den durchdringenden Blick des Unbekannten. Sein Ziel war klar. Er kam direkt auf sie zu. Dann, wie aus dem Nichts, rannte er los. Das Messer in seiner Hand blitzte im matten Licht auf und der dumpfe Aufprall seiner Stiefel auf dem Boden durchbrach die Stille. Ein panischer Schrei brach aus Ellas Kehle, als sie in die entgegengesetzte Richtung losrannte. Ihre Beine fühlten sich schwer an, als ob sie durch dichten Nebel rannte, aber sie zwang sich schneller zu laufen. Die Schritte des Fremden hallten ihr nach. Und das leise Summen des Messers, das durch die Luft schnitt, ließ ihr Blut in den Adern gefrieren. Mit zitternden Fingern erreichte sie eine Verbindungstür, drückte verzweifelt den Griff und riss sie auf. Im Glas der Tür sah sie noch die Spiegelung des Fremden, der mit erhobenem Messer auf sie einstechen zu drohte. Pure Angst zeichnete sich in ihren Augen ab, als sie durch die Tür hindurchstürzte. Sie fiel nach vorne, stolperte und landete hart auf dem Boden des nächsten Waggons. Schmerzen durchzogen ihr Knie und ihre Hände brannten von dem Aufprall auf dem kalten Boden. Mit einem lauten Schluchzen krümmte sie sich zusammen und der kalte Zugboden drückte gegen ihren Körper. Plötzlich war es wieder still. Nur das Rattern des Zuges und das dumpfe Pochen in ihren Ohren war zu hören. Ihre Tränen brannten auf ihrer Haut und ihr Körper zitterte unkontrolliert. Als sie endlich den Mut fand, ihre Augen zu öffnen, bemerkte sie, wie sie von einer älteren Dame beobachtet wurde. Die Frau trug eine abgenützte graue Mütze und ihre Kleidung wirkte wie aus einer anderen Zeit. Ihre Augen waren von feinen Falten umgeben und sie starrte Ella an, verwirrt, fast fragend. Ella schnappte nach Luft und drehte sich langsam zurück zur Tür, durch die sie gerade geflüchtet war. Die Tür schwang sanft hin und her, doch von dem Fremden fehlte jede Spur. »Das ist nicht gut, Liebes«, sagte die ältere Dame mit ruhiger Stimme. Ella spürte, wie ihr die Tränen unkontrolliert über die Wangen liefen, während ihre Gedanken wild umherwirbelten. Sie verstand nicht, was hier passierte, aber eines wusste sie. Sie musste raus aus diesem Zug, raus aus dieser lebendigen Hölle. Sie zwang sich aufzustehen und die Dame vorerst zu ignorieren. Ella schleppte sich zu den Ausgangstüren und durch das Fenster starrte sie auf die vorbeiziehenden Gleise, die endlos an ihr vorbeiflogen.
»Warum halten wir nicht?«,
schrie sie verzweifelt und wischte sich mit ihrem Arm über das Gesicht. Ihr Blick fiel auf die Notbremse rechts neben ihr. Ohne nachzudenken, zog sie mit aller Kraft an dem roten Griff. Ein kurzer Hoffnungsschimmer flackerte in ihr auf, doch er erlosch sofort wieder, denn der Zug fuhr einfach weiter, unbeirrt, als ob nichts geschehen wäre. Plötzlich hörte sie ein leises, fast belustigtes Kichern. Die ältere Dame lachte und sagte mit einer seltsamen Gelassenheit: »Dieser Zug hält nur, wenn er es will, und selbst dann, Liebes, wirst du davon nichts mehr haben. Hier steigt niemand vor der Endstation aus.« Erschüttert stand Ella da, die Notbremse immer noch in ihrer Hand, während die Worte der Unbekannten langsam in ihr Bewusstsein drangen. »Was ist die Endstation?«, fragte sie mit zitternder Stimme, als die Realität sich immer dunkler und dichter um sie schloss. Die Dame richtete ihre Mütze und sagte leise: »Schimmlinge.« Ellas Stirn legte sich in Falten. »Schimmlinge?«, flüsterte sie verwirrt. Die Dame nickte verständnisvoll. »Oje, Liebes, es ging wohl alles ein bisschen zu schnell für dich, nicht wahr?« Sie stand langsam auf, legte den Arm um Ellas Schultern und führte sie behutsam zu einem Sitzplatz. Ella ließ sich auf den Sitz fallen. Geistesabwesend sah sie auf ihre Finger und die schwarz lackierten Nägel mit den aufgemalten kleinen Geistern. Sie wirkten wie Relikte einer sorglosen Nacht, die so harmlos begonnen hatte. Doch plötzlich veränderten sich ihre Hände. Schwarzer, erdiger Schlamm klebte an ihren Fingern und ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie schrie und sprang auf, ihre Hände panisch an den Sitz reibend, um so den Matsch loszuwerden. »Ruhig, Liebes«, sagte die Dame, die ihr jetzt einen kleinen Ausweis entgegenhielt. Ella las den Namen. Agnes, Passagierbetreuerin des Silberpfeils. Und als sie wieder auf ihre Hände sah, war der Schlamm verschwunden. »Was soll das? Was passiert hier?« Ella zitterte wieder am ganzen Körper und ihre Stimme war voller Verzweiflung. Agnes trat einen Schritt zurück. »Das bist alles du, Liebes. Der Silberpfeil spürt, dass du noch nicht ganz hier angekommen bist. Niemand von uns wird Schimmlinge erreichen, solange du nicht reinen Tisch machst«, sagte sie leise. Langsam hob Agnes den Arm und zeigte auf die Tür zum nächsten Waggon. Ellas Herz setzte einen Schlag aus, als sie in die Richtung blickte. Die Gestalt mit der Knochenmaske stand wieder im Türrahmen und das Messer in seiner Hand schimmerte im flackernden Licht. Eine Welle unbändiger Wut überkam Ella, eine Kraft, die sie nicht verstand, aber die sie plötzlich durchflutete. Ohne zu überlegen, stürzte sie sich auf den Angreifer. Sie rannte auf ihn zu. Als sie ihn erreichte, schlug sie mit aller Kraft auf ihn ein. Wieder und wieder. Doch mit jedem Schlag spürte sie, wie das Messer sich tiefer in ihren Bauch bohrte. Ein brennender Schmerz durchzog ihren Körper und der Geschmack von Eisen flutete ihren Mund. Mit ihrer letzten Kraft packte sie die Maske des Fremden und riss sie herunter. Der Atem stockte ihr, als sie in sein Gesicht blickte. Es war niemand, den sie kannte. Sie blickte in die kalten, leeren Augen eines jungen Mannes, den sie noch nie zuvor gesehen hatte. Im nächsten Moment war alles verschwunden. Ella fand sich plötzlich wieder auf dem dunklen, schlammigen Waldweg von Urswick. Die Kälte der Erde drang durch ihre Kleidung, als sie zur Seite fiel. Sie konnte spüren, wie ihre Finger sich in den feuchten, nassen Boden gruben und mit jedem ihrer letzten Atemzüge sank sie tiefer, als würde die Erde sie verschlingen. Langsam, aber unaufhaltsam, zog der Schlamm sie hinab. Doch dann, ohne Vorwarnung, wurde die Welt wieder still. Ella öffnete die Augen und fand sich wieder im Silberpfeil. Sie atmete schwer und blickte in die ruhigen Augen von Agnes. »Gut gemacht, Liebes«, sagte die alte Dame mit einem zufriedenen Lächeln. Kaum hatte Agnes die Worte gesprochen, spürte Ella, wie der Zug langsamer wurde, bis er mit einem lauten Rumpeln stehen blieb. Die Türen öffneten sich mit einem Zischen und kalte, steinerne Luft durchströmte den Waggon. Ella blickte auf das Schild am Bahnsteig. Mit gehauchter Stimme las sie die Worte: Schimmlinge, nur die Toten steigen hier aus. Am Morgen danach fand man Ellas Leiche tief im Wald von Urswick. Sie lag in einer Mulde aus schlammiger Erde, die Kleidung zerfetzt, ihr Gesicht blass und verzerrt. Für die Polizei wurde schnell klar, dass es sich um einen aus dem Ruder gelaufenen Überfall handeln musste. Spuren eines Kampfes waren überall sichtbar und die Verletzungen an ihrem Körper deuteten auf einen brutalen Angriff hin. Der Täter jedoch wurde nie gefasst und trotz intensiver Ermittlungen blieben die genauen Umstände ihres Todes ein Rätsel. Doch es war die Aussage ihrer besten Freundin Astrid, die die Ermittler lange Zeit beschäftigt hielt. Astrid war überzeugt, dass sie Ella an diesem Abend noch lebend gesehen hatte. Sie erzählte den Beamten, dass Ella in den frühen Morgenstunden an der U-Bahn-Station in einen silberfarbenen, metallischen Zug eingestiegen war. Aber laut Polizei gab es keinen silberfarbenen Zug im Stockholmer U-Bahn-System. Und noch erschreckender war, dass die Spuren zeigten, dass Ella es niemals zur U-Bahn-Station geschafft hatte. Ihr Weg hatte abrupt im Wald geendet, weit entfernt von den U-Bahn-Gleisen, und niemand konnte erklären, was Astrid gesehen hatte. Vielleicht war an jenem Abend die Grenze zwischen den Lebenden und Toten tatsächlich so dünn, dass Astrid ihre Freundin Ella ein letztes Mal sehen konnte. Der Silberpfeil, der Geisterzug von Stockholm, wurde zu einer urbanen Legende. Und manche behaupten bis heute, dass sie immer wieder den silberfarbenen Zug durch die Tunnel der Stadt fahren sehen.
Ende. Ich mag das immer, wenn drei Leute das machen. So, ihr Lieben, das war die Geschichte. Dann würde ich gleich mal sagen, Franziska, was sagst du ganz allgemein vielleicht dazu? Oder wie hat sie dir gefallen?
Gänsehaut. Einfach Gänsehaut. Also zuerst, als der Mann sie im Zug angegriffen hat, dann als einfach alle Passagiere reglos sitzen geblieben sind und nichts getan haben und du denkst so, da muss doch jetzt irgendjemand. Und dann, also das war schon absolutes Albtraumgefühl. Und dann, als sie im Schlamm versunken ist, ich merke es gerade wieder, wie sich alles hier aufstellt am Arm. Aber dann hat die Attacke gar nicht im Zug stattgefunden, sondern es war eine Art Albtraum, nur dass sie halt schon tot war. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Es war so, ja, das hast du alles sehr gut verstanden. Ja? Genau, sie hat es nie eigentlich aus dem Wald rausgeschafft.
Wow.
Ihr Körper zumindest, ihre Seele schon.
Wow. Ja, vielleicht sollten wir dazu sagen, dass es keine wahre Geschichte war.
Genau, das hätte ich sowieso dazu gesagt. Richtig, es ist eine
Urban. Ach so, das ist keine wahre Geschichte.
Also Thomas, oh, prinzipiell ist alles wahr. Es kommt drauf an. Nein, es ist eine urbane Legende, die ich da ausgebaut habe, genau.
Ist sie von einem wahren Kriminalfall inspiriert?
Das konnte ich eben nicht finden. Also das ist ein bisschen wie bei unserer Folge mit die Frau in Schwarz von der Bundesstraße, von der Pinzgauer. Das hat sich praktisch von Generation zu Generation sozusagen die Geschichte weitergetragen. Und es wird durchaus in verschiedenen Zeitungsartikeln behandelt, dass es diese Legende gibt und dass es das ein Mädchen gab. Aber eben, man findet nie Realnamen oder so die Ursprungsquelle, ob das wirklich so passiert ist. Also möglich, man weiß es.
Ganz oft gibt es ja irgendwie so einen kleinen wahren Kern, um die sie dann herum so eine Geschichte spinnt. Aber halt die große Frage, was ist der wahre Kern?
Richtig.
Ja. Aber ich bin bei dir, super creepy Geschichte und eigentlich der perfekte Plot für einen Horrorfilm.
Mhm.
Also ich bin bei dir auch dieses regungslos da sitzende, das ist so, so creepy, wirklich schon. Allein die Vorstellung ist so, so irre, was ich immer die ganze Zeit gedacht habe, warum sind Geisterzüge so ein Ding?
Das werden wir natürlich noch besprechen. Das
habe ich jetzt echt, ich habe noch nie aktiv drauf geachtet, aber es gibt Horrorfilme, es gibt aber auch so Kindermärchen, wo so Züge, so jetzt nicht, ja schon eine Geisterzüge Rolle spielen. Wo kommt das her?
Kennt ihr noch Hey Arnold,
ja,
die Serie? Da gab es auch eine Folge mit so einem Geisterzug.
Echt? Mhm. Wirklich? Die Serie kannte ich, aber die Folge nicht. Die, ja, muss ich mir irgendwo nachstreamen.
Ja, musst du mal schauen.
Wir werden da auf jeden Fall drauf eingehen, woher das Ganze kommt und dass das doch sehr tief verwurzelt ist, irgendwie dieses Thema Geisterzug, sage ich einmal. Aber interessant ist, dass ihr beide auf diesen Aspekt mit den Leuten, die da drinnen sitzen und sich nicht bewegen und so einen leeren Ausdruck haben, weil das ist tatsächlich ein Teil, der immer wieder kommt bei all meinen Recherchen. Also das dürften alle, die diesen Zug schon beobachtet haben oder behaupten, ihn gesehen zu haben, da sind sich alle einig. Also diese Leute schauen einfach nicht aus wie Lebende, sondern irgendwie sind sehr starr und ja, sehr geisterhaft.
Mhm.
Also interessant, dass ihr auch den Punkt so aufgenommen,
ja, aber ich glaube, das auch so Urangst ist, dir passiert irgendwas und oder ja, und um dich herum sind Menschen, die aber nichts tun und einfach nur da so, ja, super creepy gespenstisch da sitzen. Das macht ja die Ohnmacht dann noch viel krasser in Wirklichkeit.
Ja, ich habe mir dann auch gedacht, wahrscheinlich ist ihnen halt echt wurscht, weil sie sind schon seit Jahren oder vielleicht fahren manche seit Jahren einfach in diesem Zug und dann ist irgendwann wurscht, was passiert, weil es geht um nichts mehr.
Ja. Richtig, ja.
Für sie.
Ist schon wurscht.
Ja.
Stimmt. Und ob die anderen das auch so gesehen haben, habe ich eh offen gelassen. Mhm. Vielleicht nehmen die anderen das ja gar nicht wahr, weil du das eben noch deine eigene Erinnerung oder Erlebnis ist, was du da verarbeitest.
Ja, stimmt.
Vielleicht siehst,
ja,
du da praktisch nur eine unter Anführungszeichen Verrückte, die durch den Zug halt.
Ja, oder vielleicht kriegen sie es gar nicht mit.
Oder sie kriegen es gar nicht mit, genau. Sind so in ihrem eigenen Ding drinnen.
Mhm.
Das so viel dazu. Dann kommen wir ein bisschen zu den Hintergrundinfos.
Mhm.
Also diesen Silberpfeil, den gab es natürlich wirklich oder gibt es natürlich wirklich. Ich habe ja auch ein paar Bilder für euch, die habe ich euch per WhatsApp geschickt. Genau, also wenn ihr euch Bild 1 anschaut, da seht ihr gleich diesen silbernen Zug. Ich finde, der hat ein bisschen was von so New York.
Ja, total. Das ganze Bild, ja, eigentlich.
Kennt man so aus Filmen. Mhm.
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum er irgendwie gleich so ein bisschen einfach so einen Touch bekommen hat, weil es so eben nicht passend für Europa, sagen wir mal so. Und er war ursprünglich ein Testzug, der in den 1960er Jahren gebaut worden ist. Und er besteht aus blankem Aluminium. Also da gibt es keine Farben, wie ihr seht, kein Grün, kein Blau, wie sonst dort üblich. Die sind relativ bunt sogar in Stockholm. Und es ist halt ganz krass, dass der so kalt, glänzend und metallisch ist. Und natürlich bei so schummrigem Licht am Abend in der U-Bahn, wenn der da durchfährt und du einfach nicht gewohnt bist, so einen Zug zu sehen, glaube ich schon, dass dir das im Gedächtnis bleibt.
Ja,
Die SL, das ist dieses Stockholmer Nahverkehrsunternehmen, die hat diesen Zug verwendet für Testfahrten eigentlich ursprünglich in den 60ern, weil es war so ein Prototyp, um zu schauen, ob so leichtere, effizientere Züge dann halt besser fahren.
Mhm.
Letztendlich wurde aber der Silberzug nie wirklich eingesetzt. Also er war manchmal dann noch in Stoßzeiten so ein Notfallersatzzug, aber so wirklich in den Betrieb wurde er nie genommen.
Mhm.
Und 1996 ist er dann überhaupt ganz verschwunden. Also dann wurde er weder als Testfahrzeug noch sonst irgendwie verwendet.
Okay, also wenn man den heute sieht, dann ist es tatsächlich ein Geisterzug.
Genau, und die Sichtungen haben aber nicht aufgehört, richtig. Also auch gerade nach 1996 sind sehr, sehr viele Sichtungen eingegangen.
Mhm.
Da hat nämlich sogar der ehemalige Direktor des Stockholmer Nahverkehrsunternehmens, der Björn Dalborg heißt er, hat bestätigt, dass es seit Jahrzehnten zu solchen Vorfällen kommt, bei denen sich Menschen melden und erzählen, dass so ein silberner Zug durch die Tunnel streift und immer in Richtung Schimmlinge. Also das war schon wahr sozusagen an der Geschichte. Den gibt es tatsächlich.
Wissen wir, wo der Zug jetzt ist?
Ja, auf irgendeinem Abstellgleis. Also er existiert irgendwo noch.
Er existiert schon irgendwo.
Er existiert noch, ja, okay. Aber er ist halt wirklich ganz sicher nicht mehr unterwegs. Laut denen zumindest. Und was als Prototypen begann, entwickelte sich dann zu der größten urbanen Legende eigentlich von Stockholm. Und es wurde eben der Geisterzug von Europa, kann man fast sagen. Und immer wieder gibt es Geschichten darüber. Und wie schon erwähnt, alle, die ihn sehen, sagen, dass die Passagiere sehr leblos wirken. Und wiederum andere sagen aber, dass es leer ist, dass er komplett leer ist.
Mhm.
Und da hätte ich ja schon meine erste Frage an euch beide. Weil ich mir dachte, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das wirklich so ein Geisterzug ist und der da so mal dumm fährt.
Ja.
Und dann gibt's Menschen, die sagen, die sehen den, aber die sehen niemanden drinnen. Und dann gibt's ja Menschen, die sagen, die sehen die Passagiere oder so wie die Astrid in unserer Geschichte, die ja auch irgendwie da Zugang dazu hatte. Glaubt ihr, dass vielleicht so die mehr spirituellen Menschen das sind, die die Passagiere sehen können?
Schwer zu sagen. Wahrscheinlich schon. Also in der Theorie, je mehr du in dem Thema drinnen bist und je mehr Offenheit du damit irgendwie in Verbindung bringst, desto eher die Chance, dass du Leute da drinnen siehst.
Ja, möglich.
Naja, aber gerade eben zu Halloween, wenn, wie sagt man das auf Deutsch?
Wenn die Grenze ganz dünn ist zwischen den Lebenden und Toten, meinst du?
Danke, genau das. Dann könnten das ja auch Leute sehen, die da eigentlich nicht so dran glauben, vielleicht. Aber natürlich, um an Geistergeschichten zu glauben, muss man halt an Geistergeschichten glauben.
Ja, ist ein bisschen so wie mit Magie, oder? Es funktioniert nur, wenn du daran glaubst.
Ja.
Ist eine gute Frage. Was? Schwer zu beantworten, glaube ich. Vielleicht kommt es ein bisschen auf den Alkoholpegel dran.
Der macht vielleicht auch die Grenze zwischen Lebenden und Toten etwas dünner.
Das ist wohl wahr. Ich glaube, das ist eine sehr andere, aber gute Interpretation von Halloween.
Aber Sibi, mich würde auch was interessieren, oder? Frage an euch beide. So, jetzt sind wir in Stockholm unterwegs, okay? Wir waren feiern. Es war ein guter Abend. So, und dann gehen wir zur U-Bahn-Station. Und mit dem Wissen, das wir heute haben, also sprich mit der Geschichte, die du uns erzählt hast, wir stehen dort am Gleis und der Zug fährt ein. Würdet ihr einsteigen? Oder würdet ihr schreiend davonlaufen wie ich?
Ladies first, Franziska.
Boah, naja, die Frage ist, würde es mir in diesem Moment einfallen? Aber generell...
Ja, du bist nicht so drunk, dass du das nicht mehr weißt.
Ja, also. Naja. Also, du, ganz ehrlich, wenn das heute Abend wäre, dann würde ich nicht einsteigen. Aber wenn es in 2 Monaten ist oder in 2 Jahren und ich jetzt nicht explizit wieder zurückdenke an diese Geschichte, dann werde ich es machen. Und vielleicht wird mir dann, als ich drin bin, einfallen, oh shit, irgendwie ist das alles seltsam, da war ja was. Nein, also solange ich mich dran erinnere, generell in einen leeren Zug einsteigen, ist irgendwie gruselig.
Aber hast du so eine Neugier in dir, solche Grenzen auszutesten?
Nein.
Du?
Ja.
Du wirst sofort, oder?
Ich würde sofort rein, so, einsteigen.
Aber take me.
Aber du kommst nie wieder raus.
Genau, also ich bin mir ganz sicher, dass ich einsteigen würde und sobald sich diese Türen dann schließen, dann geht die Panik aber richtig los, weil... Dann irgendwie eben, dann habe ich auch das Gefühl, was ist, wenn ich da jetzt nicht mehr rauskomme und so, ja. Alice im Wunderland, ich komme aus diesem Wunderland vielleicht nicht mehr zurück, Panik. Ja. Aber
boah, dann muss ich die suchen ewig lang und dann werde ich so einer, der so herumgeistert auf den Bahnhöfen, weil ich hoffe, dass der Zug kommt und ich die retten kann.
Das wäre aber eine gute Geschichte eigentlich.
Echt eine gute Geschichte.
So, wird dann Podcaster komplett verschwindet und dann der andere Co-Host.
Na, das wollen wir nicht. Nein.
Nein, aber tatsächlich, also ich würde einfach einsteigen, weil ich könnte es nicht anders. Meine Neugier.
Na, ich lieber nicht.
Ja, nicht. Bei mir ist vor allem der Fall so hoch. Also ich rede da die ganze Zeit seit 40 Episoden dagegen und dann kommt dieser verdammte Zug tatsächlich daher. Ich würde so hoch fallen, ich würde einfach nur davonlaufen. Aber ich würde dich zwingen, dass du bei mir mitläufst. Ich will nicht, dass du da einsteigst.
Vielleicht wäre es dann so wie bei der Astrid, dass ich gerade davonfahre. Aber ich habe mir gedacht, in Wien gibt es sowas gar nicht eigentlich. Also ich habe auch lange gesucht, so in Österreich, ob es so Geisterzüge, ich meine, gibt schon, da kommen wir eher ein bisschen dazu, aber so eine richtig explizite U-Bahn oder Zug, der da irgendwie gesehen wird, gibt es bei uns eigentlich nicht.
Nein,
ich habe noch nicht gehört.
Uns werden eher Züge nicht gesehen, weil sie alles streichen.
Fair enough, ja, das ist auch geisterhaft manchmal.
Ja.
Aber apropos, ein sehr gruseliges Detail, das auch immer wieder gesagt wird, dass dieser Zug, wenn er überhaupt hält, nur an Stationen hält, die eigentlich gar nicht existieren, also die nie eröffnet worden sind oder die schon lange nicht mehr existieren. Also so an den Öffentlichen bleibt er eh selten stehen, sondern rast nur durch. Und die Endstation, wie schon erwähnt und genau wie in der Geschichte, ist dieser mysteriöse Bahnhof Schimmlinge. Und da können Sie jetzt mal 2 bis 4 die Bilder anschauen.
Ja.
Gut, ich meine, der schaut ja schon allein creepy aus. Also da will ich ja gar nicht aussteigen. Aber... Die Station ist nicht mehr in Betrieb, oder?
Genau, ich sag dir jetzt oder euch da ein paar Sachen dazu. Also dieser Bahnhof ist ein zentraler Ort der Legende für den Silberpfeil und, so wird es auch in den Artikeln beschrieben, wahrscheinlich der gruseligste Ort im gesamten Stockholmer U-Bahn-System. Oder besser gesagt außerhalb des Systems, weil es fährt ja nichts hin eigentlich. Und es ist keine normale Station, weil es nie fertiggestellt, nie eröffnet wurde und es existiert, wie ihr auf den Bildern seht, nur als leerer, verlassener Betontunnel, der irgendwie so ein stillgelegtes Relikt, könnte man fast sagen, ist.
Mhm. Schaut furchtbar gruselig aus.
Ja, da sind halt Wasserlacken drin und ja, Wasser an den Wänden und so.
Ja, und dieser halb kaputte, leere, tote Beton, der macht alles noch schlimmer, finde ich.
Ja.
Und zwar die Natur, die sich da so ihren Weg durchbahnt.
Ja, und es muss muffig riechen.
Ja, du kannst ihn echt riechen, stimmt.
Ja.
Du kannst das Bild riechen.
Wir hatten noch nie den Geruchssinn sozusagen bei uns im Podcast, aber stimmt eigentlich, der ist immer ein Faktor, den ich gern vergesse.
Ja.
Und Bild 3, wenn ihr euch anschaut, da seht ihr vielleicht so im Dunklen, dass da der...
So ein Silberpfeil.
Genau. Und dieses Foto hat sehr, sehr viel Aufsehen erregt damals, wie das sozusagen geteilt worden ist. Und man hat dann nach vielen Durchläufen aber festgestellt, dass es gefotoshoppt ist.
Mhm. Ah, ja.
Weil es hat auch den Licht an und man glaubt ja wirklich, das ist das erste Beweisfoto. Es ist der Bahnhof Schimmlinge, es ist dieser Silberpfeil da drinnen. So, wie erklärt sie uns das?
Mhm.
Aber ich habe es trotzdem mitgebracht. Auch wenn es ein Fake-Foto in dem Fall ist.
Aber es hat gut gemacht aus.
Mhm. Ist nämlich so dezent gehalten, nicht so übertrieben.
Aber es schaut da auch alles nicht, ist ja auch schön, dass es Schimmlinge heißt, weil es schaut da auf diesem Bild auch alles nicht so schimmlig aus.
Ja.
Also daran erkennt man schon, dass es fake sein muss.
Ach ja, stimmt, es ist auf dem Bild eigentlich recht sauber.
Ja, da sieht es eigentlich aus wie eine normale Station.
Und das Ganze wird irgendwie ja noch creepier, wenn man sich anschaut, woher das Wort Schimmlinge oder Kimmlinge, wie es geschrieben wird, woher sich das ableitet. Denn im Schwedischen kommt es vom Wort Kummel und das heißt Begräbnisstätte oder Grabmal.
Mm.
Und das ist halt schon ein interessantes Detail, finde ich, für einen Bahnhof, der so geplant war, dem auch so einen Namen zu geben, schon ein bisschen schräg.
Mhm.
Wie ich es gelesen habe, finde ich, wirkt es so, als ob die Station immer für die Toten vorbestimmt war. Nie für die Lebenden gedacht.
Zentralfriedhof und zurück. Da haben wir ja die Straßenbahn in Wien gehabt.
Stimmt.
Also wir haben sie immer noch, die Straßenbahn, aber da stand früher drauf, Zentralfriedhof, drittes Tor und zurück. Das war die Bahn, mit der dann eben die Toten wieder zurück in die Stadt gekommen sind.
Ah ja, stimmt. Das könnte man bei uns so als Beispiel bringen vor Ort. Da merkt man die Wienerin in dir natürlich.
Naja.
Interessant ist auch, dass natürlich viele gefragt haben, warum wurde dieser Bahnhof eigentlich nie eröffnet? Und dann kam als Antwort, die Nachfrage war dann im Endeffekt nicht groß genug, weil es war geplant, dass es Teil der blauen Linie ist, die es dort gibt in Stockholm. Aber eben, sie haben es dann abgeblasen. Und da habe ich auch eine Frage an euch. Ich meine, ich bin kein U-Bahn-Bauer oder wie man sagt, Bauunternehmer. Ich kenne mich nicht aus mit dem, wie das so abläuft. Nein. Aber ich frage mich halt schon, macht man das nicht im Vorfeld, dass man sich solche Fragen stellt, bevor man den überhaupt baut? Und nicht, wenn er schon halb fertig, unter Anführungszeichen, ist?
Ja, das sollte man. Aber manche Bauunternehmer haben da so eine Sache, dass sie Dinge hinstellen und dann nie eröffnen, wie zum Beispiel Häuser, Hotels. Das ist irgendeine Geldsache dann.
Ach so, ja.
Ja, kann man auch verstehen, dass da einfach ums Geld gegangen ist. Aber eigentlich sollte man vorher schon klären, macht der Station da Sinn oder nicht?
Eigentlich schon. Eigentlich ist es seltsam, erst zu spät drauf zu kommen, dass man eine Station gebaut hat, die man gar nicht braucht.
Ja, auch mit den Gleisen und allem.
Gerade beim Nahverkehr, weil du machst ja vorher Untersuchungen, wie viele Leute leben dort, wie schaut es mit dem Verkehrsaufkommen generell aus und so. Also bin voll bei dir, was Bauwesen betrifft. Glaube ich, geht's viel um die Kohle, aber eigentlich sollten sie das vorher gecheckt haben.
Ja, also das ist auch so ein Detail, wo ich mir dachte, irgendwie schon eigenartig. Ich meine, mir fällt natürlich Geld als letztes ein, was natürlich ein sehr wesentlicher Punkt ist. Ich dachte, vielleicht sind da unten schon irgendwelche komischen Sachen passiert ohnehin. Und dass man dann sagte, was haben wir da geweckt? Jetzt lassen wir das lieber. Vielleicht in die Richtung, dachte ich. Aber das ist natürlich nur meine Interpretation. In der Geschichte kam auch ein Spruch, den ihr vielleicht bemerkt habt, wo bei Schimmlinge immer stand, unter der Tafel sozusagen, nur die Toten steigen in Schimmlinge aus. Und das ist tatsächlich ein äußerst bekannter Stockholmer Spruch. Also das ist dort gang und gäbe, dass man das so sagt. Und das fand ich recht spannend.
Entschuldigung für die kurzen, für die Zwischenlaute da. Weil mein Hund sich gekratzt hat unterm Tisch.
Genau, wir haben ja heute, eigentlich sind wir zu viert. Wir haben noch einen sehr süßen Hund als Gast.
Weiß nicht, ob man das gehört hat.
Und ich habe für dich, Tommy, auch mein Schwedisch mitgebracht.
Oh, bitte.
Weil dieser Spruch geht im Original nämlich, ich habe es mir extra in Lautschrift hingeschrieben, hoffentlich schaffe ich es jetzt. Bara donden da stiga af i Schimmlinge. Also
nicht schlecht. Chapeau, mein Lieber.
So soll das eben heißen, wenn man sagt, nur die Toten steigen in Schimmlinge aus.
In echter Lautschrift? IPA?
Ja, so, also in meiner Lautschrift. So wie ich es verstehe, damit ich es jetzt richtig sage, sagen wir so. Ja, und zur Geschichte von Ella, da haben wir ja schon viel gesagt. Das ist eben eine urbane Legende, kein wahrer Fall.
Mhm. Heißt sie wirklich Ella in der Legende?
Nein, auch der Name, das meinte ich. Also man findet weder Realnamen, auch die Astrid heißt nicht Astrid. Mhm. Es ist nur bekannt, ein junges Mädchen oder junge Frau geht nach einer Party, bei uns war es natürlich eine Halloween-Party, passend zur Folge, geht nach Hause oder will nach Hause gehen und dann sieht sie diesen Silberpfeil, steigt ein und drückt die Notbremse, kommt nicht raus. Mhm. Und sie wurde aber von der Freundin eben noch gesehen. Also im Groben hält sich die Geschichte eh ziemlich genau an das, was die Legende sagt, nur halt ein bisschen ausgebaut. Interessant ist nur, dass es eine Version gibt, wo Ella überlebt, also die junge Frau, wir nennen sie jetzt Ella, Ella überlebt hat. Also da hat man sie im Schimmlinge anscheinend völlig verstört und mit großen Augen gefunden und nicht mehr ansprechbar. Mhm. Ist auch noch eine Version.
Lustig, mit dem Outcome habe ich irgendwie die ganze Zeit gerechnet.
Ach so, wirklich?
Ja, dass sie nicht stirbt, sondern einfach, ja, praktisch irre da drinnen wird.
Ja, eben, ist eine Version anscheinend davon. Ebenfalls war es übrigens dieser Wald von Urswick, also den gibt's wirklich, ich habe mir auch ein YouTube-Video angeschaut, der ist da rundherum und auch in dieser urbanen Legende wird ihre Leiche dann dort gefunden. Also das ist auch noch ein Teil, der sozusagen tatsächlich der urbanen Legende entspricht.
Weiß man, ob das auch so, also das erste, was man einfach, weiß man, ob das auch so Mutprobe oder sowas ist bei Jugendlichen in Stockholm?
Davon konnte ich nichts lesen, leider noch.
Ja, wahrscheinlich.
Fix, oder?
Guter Punkt, ja.
100 Pro.
Ja, Tommy wäre schon runtergegangen.
Ja, wahrscheinlich schon. Gruppenzwang. Opfer allem, von Gruppenzwang.
Vor allem lustig, dass du das sagst, Franziska, weil beim Tommy gibt es einen Satz, da kann man ihn praktisch immer catchen, nämlich, traust die fix nicht. Und schon bist du drinnen. Siehst du, vielleicht könnte ich dich so in den Zug reingehen.
So einfach bin ich gespannt.
Gestrickt.
Gestrickt. Ja. So einfach bin ich gestrickt.
Gut, und jetzt kommen wir zu einem Teil, der im Tommy wahrscheinlich am liebsten immer ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Franziska. Die Psychologie hinter den Geisterzügen. Mhm. Weil du hast es ja schon angeschnitten. Warum ist das eigentlich so fesselnd? Oder?
Also, es ist ein Ding.
Genau, dieses Geisterzug, das kommt ja auch immer wieder irgendwie auf. Und es gibt unzählige Geschichten, vor allem in New York oder London, wo einfach ein Zug zu seinem Geisterzug wird. Und die Psychologie hat sich auch diese Frage gestellt. Und zwar, was lässt uns glauben, dass so verlassene Züge durch die Nacht fahren und Seelen ins Jenseits befördern? Woher kommt das eigentlich? Und laut der Psychologie ist es so, dass das ganze Konstrukt von so einem Geisterzug etwas viel Tieferes symbolisiert, nämlich unsere kollektiven Ängste vor dem Unbekannten, vor der Dunkelheit an sich und vor dem Tod. Also, dass wir das irgendwie deshalb auch so in Geschichten gerne verarbeiten, weil das diese Symbolik hat. Und dass dieser Gedanke, in so einen Zug einzusteigen, der eben von der normalen Welt, sage ich jetzt einmal, abweicht, ist ein starkes Bild als Übergang in das Unheimliche, in das Ungewisse. Wie seht ihr das?
Mal verarbeiten. Ich glaube, das ist eine viel leichtere Erklärung. Ich muss mal einordnen, die erste Symbolik, die mir eingefallen wäre, wäre dieses Wegfahren irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also so.
Ja, das ist eh auch dieses, du weißt nicht wohin eigentlich.
Ja, dabei weißt du das beim Zug aber immer meistens ziemlich genau, wohin.
Da sprichst du einen super Punkt an, weil die Psychologie teilt es tatsächlich auch in so zwei Punkte. Diese moderne U-Bahn oder der Zug, der uns bekannt ist, der steht eben für das, was wir kennen, für das Geordnete und wir wissen, wann wir einsteigen, wo wir aussteigen und das ist uns alles bekannt.
Voll.
Aber genau das ist dieser Silberpfeil, der symbolisiert alles das, wenn diese Ordnung nicht mehr herrscht, an dem keine Regeln mehr gelten und der sich einfach fortbewegt, ohne dass du darauf Einfluss nimmst.
Ja, das finde ich extrem spannend, weil aus eigener Wahrnehmung, ich habe schon ein, zweimal erlebt, dass ich in einer U-Bahn bzw. in einem Zug gesessen bin, der eine Station überfahren hat. Mhm. Also der einfach weitergefahren ist und ich finde, das macht dann instant ein mulmiges Gefühl. So, warum ist der jetzt nicht stehen geblieben? Der hätte doch da stehen bleiben müssen.
Genau das, ja.
Sowas, das verstehe ich. Das habe ich nicht zuerst gemeint, du bist in einem Zug und hast nämlich das Geordnete, da ist alles gut. Weil da bleibe ich bei Station A, B, C, D stehen, bis ich dann endlich bei meiner Station bin. Aber wenn es da irgendwie ins Wanken kommt, das gepaart mit der Machtlosigkeit, weil ich kann den Zug nicht selber fahren, das verstehe ich, dass das irgendwie so aufmystifiziert wird.
Ich denke da an ein anderes Transportmittel, das es in alten Legenden gibt. Das die Toten ja befördert hat und das war halt ein Schiff oder so ein Kahn. Und jetzt heute haben wir auch Züge. Also ich denke, vielleicht hat es irgendwas damit zu tun.
Ja, ganz richtig, Franziska. Das gibt es natürlich. Das ist ein ganz unter Anführungszeichen klassischer Gedanke. Mhm. Früher waren Schiffe halt sehr präsent als Transportmittel. Und heute sind es vielleicht eher Züge. Wer weiß, vielleicht sind es ganz heute jetzt schon Flugzeuge, man weiß es nicht. Aber es macht ja Sinn, dass wir praktisch das so verarbeiten, dass wir ein Transportmittel wählen, was wir kennen.
Ja.
In unserer Vorstellung. Vielleicht auch, um ein bisschen diese Angst vorm Tod ein bisschen verständlicher zu machen oder was beim Tod passiert.
Was vielleicht auch noch dazu kommt, könnte ich mir vorstellen, ist, dass halt gerade der Zug als erstes, korrigiert es mich, dampfbetriebenes Transportmittel halt einfach auch schon aufgrund dieser technischen Innovation mystifiziert worden ist. Das war halt crazy, dass da plötzlich ein Zug gefahren ist.
Mhm.
Wisst ihr, was ich meine?
Das ist an sich schon irgendwie wie Hexerei.
Ja, genau. Hat, ja. Vielleicht lädt sie das auch noch zusätzlich auf.
Naja, aber heute...
Ja, heute nicht mehr. Aber heute ist eh... Also ich habe erst unlängst... Was wird der Film kassen? Von Stephen King, glaube ich, gibt es da einen, wo dieses Flugzeug verschwindet. Und dann aus der Vergangenheit wieder zurückkommt.
Ach ja, das
geschieht.
Ich weiß es jetzt nicht, aber ich weiß, was du meinst. Stimmt. Da ist es ja im Flugzeug, genau, das verschwindet und dann wieder auftaucht.
Mhm.
Ja, gibt es ja auch jetzt mit Bermuda-Dreieck und so. Also auch heute verschwinden ja Transportmittel aus nirgendwo.
Naja, beziehungsweise Bermuda-Dreieck ist ja auch vielleicht alles gar nicht so wahr. Aber.
Naja.
Aber da diese malaysische Boeing zum Beispiel, die verschwunden ist, das war auch extrem gruselig.
Ja.
Da man ganz lang keine Ahnung hatte.
Ich finde heutzutage ja teilweise noch gruseliger als früher, weil heute mit all diesen, mit dieser Technologie, die wir haben, um Dinge zu finden und was wir machen können, für mich in meinem Kopf ist es ja oft so, es kann ja gar nichts mehr verschwinden heutzutage.
Ja, du hast immer das Gefühl, es sollte jedes Objekt absolut trackable sein und du solltest wirklich wissen können, wann das wo ist. Und dann fällt das aber aus und dann ist es plötzlich weg und das ist...
Und wird nie wieder gesehen teilweise.
Ja.
Auch bei Menschen natürlich. Weil ich dachte mir irgendwie, früher kannst du leicht verschwinden, gefühlt. Und heutzutage mit Social Media und mit allem...
Aber das macht das Verschwinden wahrscheinlich noch gruseliger.
Genau, richtig. Deswegen, wenn es passiert, finde ich es heute sogar noch gruseliger. Ja, und diese psychologischen Aspekte hätten wir da jetzt mehr oder weniger abgedeckt. Natürlich kann man auch sagen, was vielleicht noch zum Schluss erwähnenswert ist, der Zug ist auch ein krasses Gegenteil, ein Kontrast zum Auto, wo wir ja wirklich selber die Kontrolle haben, wo wir es zum Stoppen bringen können. Und das ist im Zug ja alles nicht gegeben, weil du dich da in die Hände von jemandem anderen begibst einfach.
Ja. Das wollte ich auch schon sagen. Da habe ich mir nur gedacht, naja, aber so ein Boot, das kann man ja auch selbst steuern. Also noch im Zusammenhang mit dem Boot hat das dann nicht so viel Sinn gemacht. Aber ja, nein, es ist gut, dass du es gesagt hast. Ja, tatsächlich. Einen Zug wirst du wahrscheinlich nicht selbst steuern, außer du bist U-Bahn-Fahrer oder Lokführer.
Lokführer, ja, richtig. Und das sind ja doch weniger. Für die, also wenn man sich denkt, eine Person,
ich
die so
viel... Aber ich bin schon mal selbst hinter dem Steuer von einem Auto gesessen.
Ah ja. Hinterm Steuer vom Auto auch, hinterm Zug oder U-Bahn noch nie. Du, Tommy?
Nein.
Ich glaube, das ist auch nicht so leicht. Aber es wäre natürlich nicht der Okkult-Podcast, wenn wir hier nicht eine ganz andere Seite noch erwähnen, nämlich die Paranormale. Und da gibt es auch einige Theorien zum Thema Geisterzug. Denn paranormale ForscherInnen und GeisterjägerInnen sind sich einig, dass U-Bahn-Systeme, also insbesondere jene, die tief unter der Erde liegen, ein idealer Ort für so Spukphänomene sind. Denn einige glauben, dass aufgrund von elektromagnetischer Strahlung, die da durch die Züge und durch das ganze elektrische System, was dort erzeugt und gebaut worden ist, dass das so ein Magnet für paranormale Aktivitäten eigentlich sein sollte. Mhm. Weil Geister ja von Energie leben und praktisch dort muss sich ja sehr viel Energie befinden, die sie unter Anführungszeichen anzapfen können.
Mhm.
Klingt das für euch? Logisch. Um das Wort mit Paranormalen zu verwenden, ist wahrscheinlich nicht so oder schwierig, aber trotzdem.
Sagen wir so, es klingt nicht logisch für mich, aber ich kann nachvollziehen,
woher der
wie man darauf kommen kann.
Ich sehe schon, du bist mehr beim Thomas angesiedelt.
Ich bin da ein bisschen bodenständiger, ja. Sorry. Na, ich finde das sehr faszinierend, über all das nachzudenken. Auch über Ancient Aliens und was auch immer. Also diese ganzen etwas wirren Theorien. Entschuldige.
Kein Problem, es gibt Theorien, die sind durchaus wirr.
Ja. Ich glaube nur selbst an das Allerwenigste davon, sage ich mal.
Ich glaube auch, dass man, also ich verstehe auch, wie man darauf kommt. Ich sehe es ausnahmsweise ein bisschen entspannter, weil ich glaube, gerade wenn es so um dieses Thema Bergbau und Tunnelbau geht, ich glaube, es gibt Dinge, wo man nicht bohren sollte. Also ich kann es jetzt auch nicht festmachen, natürlich nicht. Und es ist nicht so, dass ich rational irgendwie dran glauben würde, aber ich denke, dass das gerade was Bergbau und Unterbodenbau betrifft, einfach viele Dinge gibt, die man einfach nur nicht wissen.
Also so Herr der Ringe-Style, Sie haben zu tief gegraben beim Berg.
Sie haben zu tief gegraben. Absolut.
Schön, Tommy, dass du mal...
Ja, da bin ich schon, da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt, das Thema.
Stimmt, ja. Vielleicht sollte man da
ein
eigenes
machen. Aber ich finde zum Beispiel auch Tunnelbahn extrem creepy.
Ja, weil du nicht weißt, was da einfach drunter ist. Es ist halt eben wieder ins Unbekannte. Da wären wir wieder ein bisschen bei der Psychologie wahrscheinlich. Aber das ist eine Theorie mit dieser elektromagnetischen. Eine andere ist, und die fand ich sehr spannend, dass so verlassene Orte wie Schimmlinge jetzt in dem Fall in der paranormalen Forschung als Liminal Spaces bezeichnet werden. Also übersetzt heißt das so wie Grenzräume, Zwischenräume oder verlassene Orte. Und diese Zwischenräume sind eben Orte, die nie richtig in die Welt der Lebenden integriert worden sind oder es heute nicht mehr sind. Und das macht sie zu so einem Magneten für geistige Energien, weil es was mit den Lebenden zu tun hat, aber halt eben auch irgendwie nicht mehr. Und das praktisch genauso in diesem Zwischenraum, wo sich die Seelen befinden, bevor sie ins Jenseits gehen, dass das sozusagen eine Analogie ist und warum sie sich dort aufhalten.
Finde ich nur abgespaceter wie das mit Graben.
Aber ich findest du nicht, Franziska, dass eigentlich so von der Definition, wenn man das nimmt, dass Schimmlinge eigentlich genau dem entspricht, der Definition.
Ja, klar. Ich muss das noch ein bisschen sacken lassen, glaube ich. Aber nein, da bin ich schon mehr dabei. Ja, tatsächlich. Ich kann jetzt auch nicht erklären, warum.
Schön.
Aber das ist ja wieder so ein bisschen das Thema, über das wir schon ein paar Mal geredet haben, was aufgeladene Orte betrifft, oder?
Ja, stimmt. Ein bisschen ist das in die Richtung.
Es gibt schon so Orte, an denen man sich plötzlich unwohl fühlt, obwohl es keine Erklärung gibt dafür. Oder an denen man sich besonders wohl fühlt.
Mhm.
Also von dem her... Ich weiß selbst, ich habe das selber schon erlebt, dass das geben kann, beziehungsweise ich war mit einem Freund mal auf Reisen und wir sind zu irgendeinem alten Kloster gefahren und er hat gesagt, na, das ist, ich will weg hier, das ist ganz furchtbar. Ich habe gesagt, wieso, was ist, mir taugt's. Also er hat da irgendwas gespürt, was für mich nicht vorhanden war. Also, ja, von dem her glaube ich da schon ein bisschen mehr dran.
Mich hat das auch abgeholt, dieses Liminal Space, weil das irgendwie... Ja, das passt einfach so zu meiner Vorstellung, glaube ich, wie die Welt aufgebaut ist. Und wenn sowas dazwischen existiert, kannst du vielleicht auch nur dort sein, was ebenfalls dafür steht, dass es irgendwie was dazwischen ist. Und dann habe ich immer weiter drüber nachgedacht natürlich und dachte mir, dass eigentlich der Zug selber, also dieser Silberpfeil, ja eigentlich schon ein Liminal Space irgendwie ist. Weil der war gedacht für den Einsatz und doch nie. Also eigentlich ist der ja an sich schon, würde da in diese Kategorie fallen, für mich zumindest.
Stimmt.
Aber auch so ein halb fertiggestelltes und verlassenes Haus ist auch extrem gruselig.
Mhm.
Gibt es auch keinen richtigen Grund dafür.
Nein, und vielleicht sieht man dann irgendwie dieses Potenzial, was gewesen wäre in dem Haus oder so, die Geschichte, die nie stattgefunden hat. Ja, das schwingt da alles so mit, glaube ich, und das spürt man halt. Vielleicht ist das der Grund, warum man sich immer an manchen Orten einfach gleich so ein Gefühl hat. Ihr Lieben, ihr habt es geschafft, die paranormale Seite liegt hinter uns. Jetzt kommen wir zu etwas, was die Franziska schon angesprochen hat.
Ja, aber ich wollte noch sagen, danke für die Geschichte. War sehr, sehr spannend. Und ich denke, wie gesagt, sehr gerne über solche Sachen nach. Auch wenn ich nicht unbedingt dran glaube. Aber es gruselt mich dann doch. Oh, es gibt so ein, wie heißt denn das? Der beherzte Flötenspieler, glaube ich. Es fällt mir gerade ein, es ist ein Märchen. Wenn es der beherzte Flötenspieler ist, ist es, glaube ich, von Ludwig Bechstein. Der sagt, der hat nie Angst. Der sagt immer, ach, wenn mich nur gruselte. Und so fühle ich mich gerade ein bisschen. Aber ich grusel mich sehr leicht, also so ist es nicht.
Ja, schön, dass du uns dann gefunden hast, Franziska. Ja.
Also ich glaube zwar nicht dran, aber trotzdem habe ich ständig Angst, keine Ahnung.
Ja, vor der Möglichkeit vielleicht, dass es wahr sein könnte.
Ja, suchst du Logik, ich weiß es nicht.
In der Mythologie, da merkt man, dass es schon tief verwurzelt ist, irgendwie in vielen Kulturen und Mythen, dieses Thema Geisterzug. Ich habe jetzt zwei Beispiele mitgebracht, nämlich der Fährmann, das passt gut zu deinem Bootbeispiel, in der griechischen Mythologie, der Charon und Fluss Styx, da war das ja auch schon so, dass der die Seelen in der Vorstellung hinübergebracht hat. Also dieses Thema, dass ein Transportmittel uns ins Jenseits bringt, ist schon sehr alt und sehr tief verwurzelt bei uns. Weißt du, dass man da auch so eine Münze immer mitgegeben hat?
Ja, zwei natürlich, für jedes Auge eine.
Genau, das war so ein Obolus, hat das geheißen.
Das kommt auch in dieser, wie heißt denn diese neue Serie auf Netflix mit...
Chaos, ja?
Ja, genau.
Die habe ich sehr gemocht. Hast du die schon gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen, ne?
Echt, musst du anschauen, ist wirklich gut gemacht.
Ja, ist sehr nett.
Und da kommt das auch vor, wie die Franziska sagt, da ist es halt eine riesige Fähre, die die hinüberbringt.
Genau, und die zwei Münzen, darf man nicht zu viel verraten, aber die zwei Münzen, die eben auf die Augen gehören, die spielen auch eine große Rolle.
Stimmt, die sind sehr, sehr wichtig, weil sonst kannst du eben den Fährmann nicht bezahlen und ohne Bezahlung ist nie gut. Aber nicht nur in den alten griechischen Sagen sozusagen gibt es diese Analogie, oder gibt es diesen Geisterzug, sondern auch in der europäischen Sage gibt es den, nämlich die wilde Jagd. Ich weiß nicht, sagt euch das was?
Na.
Ja, dir schon? Sehr gut. Dort ist es nämlich so, dass da gibt es viele Geschichten eigentlich von so einem Geisterzug, der über den Himmel zieht. Aber das ist kein Zug, so wie wir uns jetzt thematisiert haben, sondern mehr so wie eine Parade unter Anführungszeichen oder ein Umzug. Eine Horde von Menschen oder auch Dämonen, Kinder und Frauen ziehen damit und die sollen über den Himmel streifen und die Toten einsammeln. Mhm. Aber nur jene Tote, die einen gewaltsamen Tod erlitten haben oder zu früh. Vor allem in den rauen Nächten wird das relevant. Also das soll so die Zeit sein, wo die über den Himmel streifen und wo man vorsichtig...
Gehört.
Echt?
Na?
Da sollte man vorsichtig sein.
Ah ja.
Es ist nichts Böses sozusagen, also die wollen uns nichts Böses. Aber man darf auch nicht so lange hinschauen angeblich, weil sonst kann schon passieren, dass deine Seele mitgezogen wird.
Ah, so ist das.
So ist das, ganz genau. Das waren jetzt alles sehr viel alte Sachen. Und man könnte so glauben, heute gibt es noch Fälle von Geisterzügen, heute eigentlich so ganz aktuell. Ja,
ja,
gibt es. Und zwar habe ich einen Zeitungsartikel gefunden aus England und das habe ich sozusagen als Betthupferl von unserer Folge noch mitgenommen, ganz kurz. Das war im März 2023 ist das passiert.
Also quasi gerade erst.
Quasi gerade erst, also auch für uns eigentlich wirklich hochaktuell.
Ja.
Und zwar geht es da um den Geisterzug von Swetlingcote. Und das ist in England, wie gesagt. Und da geht es um zwei Polizisten, um genau zu sein, um Joe Stafford und Whitney Holmes-Small, die in so einer kühlen Nacht am Hof von ihrer Polizeistation gestanden sind und geplaudert haben und plötzlich irgendwas Rumpeln gehört haben. Und dieses Rumpeln wurde immer lauter und lauter und dann kam auch so ein Windzug, wo die Blätter geraschelt haben. Also es war irgendwie, es hat sich so aufgestaut und wurde komisch.
Ich krieg schon wieder Gänsehaut.
Und plötzlich hat dann so ein Hupen wie von einer Lokomotive, also das hat das Ganze dort erfüllt und die haben sich natürlich urerschrocken und sind zur Seite gesprungen, weil sie dachten eben, okay, eine Lokomotive fährt jetzt einfach hier bei uns durch und waren dann halt total verwirrt, dass nichts passiert ist. Also sie haben anscheinend noch so einen Windhauch gespürt, aber es ist de facto ja nichts passiert. Da sie zu zweit waren, haben sie natürlich das nicht einfach so gedacht, ah okay, wir haben da irgendwie eine Halluzination gehabt, die wir beide hatten, sondern haben danach geforscht und tatsächlich haben sie entdeckt, dass ihre Polizeistation auf einem damaligen Bahnsteig steht. Und der wurde 1947 stillgelegt und abgetragen. Aber eben die Polizeistation liegt tatsächlich auf diesem alten Bahnhof. Und sie haben das dann auch ihrem Vorgesetzten erzählt, der dann einen Drogentest verlangt hat von ihnen, von beiden.
Ja, zu Recht.
Der negativ war. Und deswegen hast du der Artikel dann auch in die Zeitung geschafft.
Ah ja.
Also das ist schon...
Solche Geschichten mag ich sehr. Vor allem das mit diesem... Es steht auf einem ehemaligen Bahnhof, sowas mag ich sehr, sehr gerne.
Und das wussten die halt auch nicht. Und ich denke mir schon, dass zwei sind, oder Franziska, auch du als Skeptikerin?
Ja, wenn es zwei sind, dann ist es immer seltsam, wenn sie die gleiche Halluzination haben. Oder also wird schon irgendwas dran sein, dass sie was gehört haben und einen Windzug gespürt haben.
Sie haben dann auch ein Bild, das habe ich euch auch geschickt übrigens, wie der alte Bahnhof damals ausgeschaut hat. Das kann man auch nachschauen.
Schwarz-Weiß-Bild, lange Gleisstrecke.
Ein
ja,
typisch
wahrscheinlich.
Englischer Bahnhof. Genau.
Ich wollte gerade sagen, typisch englischer Bahnhof, irgendwann einmal in den späten oder Anfang des Jahrhunderts, schätze ich mal.
Ja, genau.
Letzten.
Also zumindest eben, wie gesagt, stillgelegt 1947. Mhm. Aber haben Sie dann alles gefunden? Also die Recherche der Polizisten hat sich da ausgezahlt.
Naja.
Und hat es eben in die Zeitung auch geschafft. Und ein Gedanke, den ich schon hatte, ich glaube nicht, dass das denen viel Respekt eingebracht hat. Also das zeigt ja auch dieser Drogentest. Und da denke ich mir schon, die müssen da wirklich was erlebt haben, weil sonst tue ich mir das doch nicht an, dass ich da von allen ausgelacht werde wahrscheinlich.
Ja, du wirst fix verarscht.
Aber andererseits bekommst du halt deine 15 Minuten rum dadurch.
Das ist nur der andere Aspekt, da hast du recht, natürlich.
Es ist jetzt nicht unbedingt für alle was Negatives.
Das stimmt.
So, und dann danke, liebe Franziska.
Ja, danke für die spannende Geschichte.
Danke, Sebi.
Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen vom Bahngleis abholen. Oh.
Ich habe es geliebt. Ich liebe die. Ich weiß gar nicht warum, aber ich liebe diese Geisterzug-Analogie. Ich mag das gerne irgendwie. Aber weil ich wahrscheinlich auch extrem gern Zug fahre.
Gut, dann bin jetzt ich dran.
Ja, und wir freuen uns sehr.
Wunderbar. Ich habe euch einen wahren Kriminalfall mitgebracht. Wir erwarten, dass Geister und Gespenster an Halloween durch die Straßen streifen. Vampire oder Zombies. Wir schauen vielleicht Horrorfilme wie passend Halloween oder Scream, wo zahlreiche Menschen auf die unterschiedlichsten Arten zu Tode kommen. Aber wenn der Tod vor der eigenen Tür steht, ist Schluss mit lustig. Peter und Betty Fabiano verbringen den Abend des 31. Oktober 1957 damit, Süßigkeiten an die Kinder auszuteilen, die bei ihnen vor der Tür stehen und Süßes oder Saures rufen. Das Ehepaar lebt in Sun Valley, einem Stadtteil von Los Angeles im San Fernando Valley. Bettys Sohn aus erster Ehe, also Peters Stiefsohn, Richard Solomon, ist bereits ausgezogen. Sein neues Zuhause ist der Marinestützpunkt in San Diego. Bettys Tochter und Peters Stieftochter Judy Solomon ist bereits im Bett. Auch Betty und Peter haben sich schon für die Nacht zurückgezogen. Es ist Donnerstag, morgen müssen alle arbeiten oder in die Schule. So spät gibt es keine Besucher mehr. Doch gegen 23 Uhr klopft es an der Tür. Peter wälzt sich aus den Federn, schnappt sich noch einmal die Schüssel mit Süßigkeiten und geht zur Tür. Betty hört, wie er sagt, »Ist es dafür nicht ein bisschen spät?« Dann zwei Stimmen. Eine klingt männlich und eine andere wie ein Mann, der seine Stimme verstellt. Dann ertönt ein lauter Knall, der auch Judy weckt. Die beiden, also Betty und Judy, springen aus dem Bett und laufen zur Haustür, wo Peter leblos zu Boden gesunken ist. Die Brust seines Pyjamas färbt sich rot mit Blut. Judy rennt sofort zum Haus ihres Nachbarn, einem Polizisten, und hämmert an die Tür, bis er öffnet. Er ruft sofort Hilfe und innerhalb weniger Minuten treffen mehrere Beamte am Tatort ein. Peter wird unverzüglich ins Krankenhaus gebracht, aber es ist bereits zu spät. Die Kugel hat ihn direkt ins Herz getroffen und sie können den 35-Jährigen nur noch für tot erklären. Was als ein festlicher Abend mit Spaß, Leckereien und ein bisschen Grusel begonnen hat, endet für Familie Fabiano als lebendiger Albtraum.
Krass. Zu Halloween, das ist irgendwie so die Horrorvorstellung, oder? Du machst so die Tür auf zu Fremden und plötzlich wirst du erschossen einfach. Es klingt ja wie aus so einem American Horror Story irgendwie ein bisschen.
Ist ja eher dicht besiedeltes Gebiet, oder? Hat es Zeugen gegeben oder so?
Dazu kommen wir gleich. Ich wollte vorher noch kurz sagen, falls ihr euch fragt, ihr beide oder auch zu Hause, warum niemand den Notruf wählt, sondern die Judy zum Nachbarn gelaufen ist und der dann irgendwie die Polizei informiert. Den gab es zu dieser Zeit noch nicht.
Wirklich?
Ja, also der Notruf 911 in den USA oder wir haben ja den europäischen Notruf 112 beziehungsweise dann 122, 133, 144 in Österreich.
Regional.
Ja, für eben ja Feuerwehr, Polizei, Rettung. Es ist etwas, das in jedem Land zu einer anderen Zeit eingeführt wurde und auch nicht unbedingt gleich flächendeckend, sondern erstmal regional. Aber die Notrufnummern, die haben sich dann so in den 60ern und 70ern etabliert. Also unsere Eltern, ich gehe mal davon aus, dass eure auch nicht so unfassbar jung sind, die sind noch ohne Notrufnummer aufgewachsen.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht in Wirklichkeit, aber du hast völlig recht, macht total Sinn, ja.
Ich wollte gerade sagen, das erwischt mich jetzt sozusagen auch eiskalt, weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Irgendwie in meinem Kopf hat es das schon immer gegeben.
Ja, also das so, nimmt man so als gegeben hin, aber ist nicht. Ja.
Und das macht es natürlich noch gruseliger irgendwie, wenn du dir denkst, in so einer Welt, wo du nicht einfach, ich meine, es dauert manchmal, bis die Rettung dann auch kommt oder was auch immer, aber wo du de facto ja wirklich gar keine Chance hast.
Du müsstest direkt beim Krankenhaus anrufen, direkt bei deiner Polizeistation.
So ging das damals, okay.
Ja, also wirklich örtlich anrufen und nicht bei einer Zentrale, die dann verbindet und halt natürlich auch gleich Wagen schicken kann, die vielleicht sowieso in der Nähe sind.
Ja, und ob du sozusagen geistig in so einer Stress- und Ausnahmesituation, wo einem ja selbst diese bekannte Nummer oft 122 oder so, wo man das nicht mehr einfällt, weil du so in einer Stresssituation bist, weiß ich nicht, wenn du dann noch bei der Regional praktisch bei dieser anrufen musst, ob du das alles schaffst.
Genau. Um zu deiner Frage zurückzukommen. Ja, es gibt einen Zeugen, einen einzigen. Das ist ein Teenager, ein 15-Jähriger, der gegen 23 Uhr ein Auto aus dem Viertel davon rasen gesehen hat. Am Tatort werden keine Patronenhülsen gefunden Und aus dem Haus wurde auch nichts entwendet. Also diese Täter sind offenbar wirklich nur zur Tür hingekommen, um Peter zu töten.
Also gezielte Tötung.
Und dann auch sofort wieder weg, ja.
Was ich mich da ein bisschen frage, ich meine, vielleicht war das damals einfach immer so üblich, dass sozusagen unter Anführungszeichen der Hausherr die Tür öffnet.
Ja, was passiert wäre, wenn sie?
Genau, was wäre, wenn wer anderer geöffnet hätte?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wir werden im Lauf der Geschichte die Antwort darauf erfahren, glaube ich.
Ah ja, sehr gut, dann freue ich mich jetzt schon drauf.
Ich erzähle euch mal mehr über Peter und Betty. Sie haben sich in den späten 1940er Jahren kennengelernt. Sie war da bereits alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, Richard und Judy, und geschieden von ihrem ersten Ehemann. Er ist im Zweiten Weltkrieg gewesen und führt jetzt einen erfolgreichen Schönheitssalon. Das Paar ist seit 2 Jahren verheiratet. Die Polizei prüft nun nach diesem Mord eine Verbindung zu einem Verbrechersyndikat, weil manche meinen, dass diese Art der Ermordung an einen Bandenmord erinnert, also so richtig so eine Exekution. Aber die einzige Sache, wegen der Peter einmal aktenkundig geworden war, war eine geringfügige Vorstrafe wegen Buchmacherei aus dem Jahr 1948. Verbindungen zur Mafia bestehen keine und diese Spur wird auch schnell wieder verworfen.
Spannend übrigens, weil das war auch mein erster Gedanke.
Ja.
Ja, mit den, weil die Patronenhülsen und ja, und auch weil die Patronenhülsen weg waren. Das klingt so
attentatmäßig.
Ja, und so professionell unter Anführungszeichen.
Das stimmt, das klingt sehr professionell. Betty bestätigt, dass sie, soweit sie weiß, keine Feinde haben, aber eine Person, also wenn sie jetzt wirklich unbedingt jemanden nennen muss, dann wäre das vielleicht Joan.
Joan? Erzähl uns doch mehr darüber. Wer ist das? Interessant.
Ja, das ist Joan Rabel. Sie wurde vermutlich, man weiß alles nicht so genau, 1917 in vermutlich Philadelphia geboren und hat als Schriftstellerin und Fotografin gearbeitet. Es ist eben nicht so ganz klar, was sie getan hat und wann und wo. Es ist einfach nicht viel bekannt über Joan. 1957 bekam sie eine Anstellung als Empfangsdame in Peters Salon und freundete sich mit Betty an. Als Peter und Betty Probleme in ihrer Ehe bekamen, zog Betty dann bei ihrer Freundin Joan ein. Peter fühlte sich durch die Nähe der beiden Frauen bedroht. Das ist Toxic Masculinity at its worst. Und als sie wieder zu ihm zurückgekehrt ist, hat Peter seiner Frau verboten, den Namen dieser Frau, Joan, jemals wieder zu erwähnen. Die Los Angeles Times bezeichnet die Beziehung der beiden Frauen als abnormal, was in den 1950er Jahren ein Code für homosexuell ist.
Ganz großes Drama da, richtig. Eine Dreiecksbeziehung, also naja, wobei nicht wirklich, aber zumindest
eine
da schwingt, ja, da schwingt viel mehr mit, als man im ersten Moment so glaubt. Und die Beziehung klingt eben nicht sehr gesund von Betty und
Peter. Von Betty und Peter, ja. Betty glaubt jetzt, dass Joan die einzige Person sein könnte, die zu diesem Verbrechen vielleicht fähig wäre, weil sie eifersüchtig ist und ihr nicht verziehen hat, dass sie sie verlassen hat. Daraufhin wird Joan von den Ermittlern befragt, aber sie behauptet steif und fest, ihr Haus an diesem Abend überhaupt nicht verlassen zu haben. Das wird auch von den Nachbarn bestätigt, die ihr Auto die ganze Nacht über in der Einfahrt stehen gesehen haben.
Okay.
Und es aber ist nur jetzt nicht ihr Auto. Es ist jetzt nicht so zu Fuß erreichbar.
Ah, okay. Achso, sie hätte also ein Auto benutzen müssen.
Ja.
Ah, okay.
In Los Angeles kommst du nirgendwo hin, wenn du kein Auto hast. Das sind ja nicht ganz andere Distanzen. Einkaufen, ja.
Ah, okay. Sehr verworren, ja. Man muss ja danach denken, eben, wer ist verdächtig? Und das ist schon eine gute Verdächtige, irgendwie, finde ich, so prinzipiell.
Ja.
Schriftsteller, weißt du, die sind immer ein bisschen. Ich glaube, die haben so eine Ader zum Dramatischen, deswegen.
Das sagst du, weil du selber schreibst.
Ja. Genau. Ich kann mich da identifizieren, vielleicht ein bisschen.
Ja, ja.
Aber ich bin gespannt, gab es sonst eigentlich noch irgendwen, der noch in Frage gekommen wäre, außerhalb Mafia oder Joan?
Nein, es gibt einfach keine anderen Verdächtigen. Und der Fall droht tatsächlich als ungelöst in einer Schublade neben auf irgendwelchen anderen Akten zu verschwinden. Doch dann erzählt eine Freundin von Joan, dass sie ihr in dieser Mordnacht ihr Auto geliehen hat. Einige Tage später entdeckt ein Angestellter in einem Spind eines Kaufhauses eine Pistole, die getestet wird und sich als Tatwaffe herausstellt. Diese Waffe ist auf eine Frau namens Golden Pizer registriert.
Aha, auch eine Frau.
Auch eine, ja, es gibt sehr viele Frauen.
Nein, aber weil ja gesagt, weil in der, davor ja gesagt worden ist, dass sie eine männliche Stimme gehört hat. Ach und so. Eine männliche Stimme, die sich verstellt hat.
Ja.
Drum war ich jetzt so interessant.
Ich bin auch schon gespannt, ob da wer dabei war von den beiden.
Joan Rabel lernt 1957, also im selben Jahr, in dem ihre Geschichte mit Betty Fabiano beginnt und endet, Golden Pizer kennen, eine deutschstämmige Arzthelferin Anfang 40. Die sind also alle ungefähr gleich alt, diese Frauen. Die beiden werden Freundinnen und verbringen sehr viel Zeit miteinander. Übrigens, Golden, der Name, klingt ja ganz schön, finde ich, und schreibt sich Goldüne mit Y. Hm.
Aber schöner Name, ja.
Ich finde das irgendwie super großartig. Name, ja. Sie ist genau wie Joan lesbisch, hat aber ihre Gefühle ihr Leben lang unterdrückt, weil sie sie ganz klar auch nicht ausleben durfte, offen. Sie war verheiratet, ist nun aber geschieden. Bei ihren Treffen sprach Joan oft über ihren bösen Chef, einen abscheulichen, ganz von Grund auf wirklich bösen Mann, der seine Frau missbraucht und mit Drogen handelt. Ganz offensichtlich ist sie wütend, dass Betty zu ihrem Ehemann zurückgekehrt ist und will sich an dem Mann rächen. Während Joan von Betty besessen ist, empfindet Golden Ähnliches für Joan. 3 Monate lang schürt Joan bei ihr ihren Hass auf Peter, bis Golden bereit ist, ihn für sie zu erledigen.
Mmh. So geht das.
Also instrumentalisiert.
Ja. Ganz genau. Ach. Manipuliert.
Krass.
Damit sie es nicht selbst tun muss. Golden Pizer ist erleichtert, als sie festgenommen wird und gesteht sofort. Sie erzählt der Polizei, dass Joan ihr Geld gegeben hatte, um eine Pistole zu kaufen. Eine 38er Special in einem Waffenladen in Pasadena. Dem Verkäufer sagte sie, dass sie die Waffe brauche, um sich zu Hause sicher zu fühlen. Da gab es also auch nicht viel Background-Check oder...
Ja, gut, gibt's denn heute?
Ja.
Je nach Region, mehr oder weniger. Ja. In der Halloween-Nacht holte Joan sie ab. Sie brachte Verkleidungen mit, Jeans, Jacken, Hüte, Augen, Masken, Make-up und rote Handschuhe. Und nachdem sie sich umgezogen haben, stiegen sie in das Auto, das Joan von ihrer Freundin geliehen hatte, nicht ihr eigenes eben, und fuhren zum Haus der Fabianos. 2 Stunden haben sie da gewartet, bis endlich alle Lichter im Haus ausgingen. Joan hat geklingelt und als Peter die Tür öffnete, schoss sie auf ihn. Dann rannte sie zurück zum Auto und Joan fuhr zurück zum Haus ihrer Freundin, um das Auto zurückzugeben. Danach sah sie Golden an und sagte, vergiss, dass du mich je gekannt hast.
Oh, arger Abschlusssatz. Gleich danach, also...
Das ist kalt.
Das ist wirklich kalt.
Ja.
Die hat gerade praktisch für sie einen Typen umgebracht.
Ja.
Das ist echt hart.
Das ist wirklich instrumentalisiert.
Ja, das ist echt hart.
Und in diesem Moment wurde Golden eben klar, dass Joan sie einfach nur manipuliert hatte, um für sie die Drecksarbeit zu erledigen.
Arg. Ja klar, sie war auf der anderen Seite sicher, weil sie dachte, Golden wird niemals zur Polizei gehen, weil sie wird sie nicht stellen.
Ja, sie hat ja den Mord begangen, wird sie es nicht.
Sie hat sie sicher gefühlt.
Mhm. Genau.
Okay. Ist absolut hart und echt eiskalt. Aber dass sie... Ich weiß nicht, ob ich es nicht noch berechnender oder eiskälter finden würde, wenn sie ja sozusagen weiterhin versucht hat, um sie einfach sozusagen einzupacken, damit da ja nichts passieren kann, weil letztendlich hat es trotzdem zum Fall geführt, dass es aufgedeckt worden ist.
Diese Vergewaltigungsthematik, hat die gestimmt?
Missbrauch.
Ah, Missbrauch?
Das hat die Joan einfach der Golden erzählt.
Ja.
Also davon steht sonst nichts. Ja. Aber es ist auch ganz klar, dass er kein Drogenhändler war.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja auch eine Information, die offensichtlich falsifiziert wurde von der Polizei.
Ja, genau. Also
ich wollte nur wissen, wie weit sie gegangen ist zu instrumentalisieren. Das war alles gelogen.
Das weiß ich gar nicht, weil so wie die Beziehung zwischen ihnen klingt, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Missbrauch stattgefunden hat.
Es sind trotz allem die 50er. Also,
ja, also
die Frau mal ordentlich irgendwie zuschlagen, weil sie nicht so... handelt wie einem Mann, das gefällt, das war schon...
Ja, war gesellschaftlich anerkannt.
Ja, das war genau, das war akzeptiert.
Ja.
Natürlich, absolut zu verurteilen, können wir heute sagen.
Ja, aber eben
damals... Wir können
damals
uns heute
damals
immer so viel besser fühlen und so viel gescheiter. Also das ist natürlich möglich und es wird einen Grund gehabt haben, warum die beiden sich auch getrennt haben. und die Betty ausgezogen ist und zu John gegangen ist.
Ach so, stimmt, genau, weil so hat das ja alles angefangen eigentlich, ja, weil sie ja zu ihr gezogen ist. Und, ja, und irgendwie auch schon eine Liebesgeschichte eigentlich.
Na ja.
Irgendwie.
Ja.
Irgendwann am Anfang muss sie sich ja sicher gefühlt haben, die Betty bei der Joan. Weil sonst, ja, wären sie nicht hingegangen. Also irgendwo hatten, genau, die ja am Anfang zumindest eine, irgendwie eine innige Beziehung, würde ich mal sagen.
Zumindest eine Freundschaft. Also, ja, wie weit es tatsächlich ging.
Weiß
und
man nicht,
ja, wie viel sich Joan vielleicht einfach nur gewünscht hat.
Ach, auch ein guter Punkt. Ja.
Das wissen wir natürlich nicht. Ja.
Wissen wir sonst irgendwas über die Beziehung zwischen Golden und Joan?
Nein, auch nicht. Jetzt geht's vor Gericht für die beiden. Und vor Gericht erscheint Golden verheult und reumütig. Sie erklärt, Joan habe sie dazu angestiftet, einen Mann zu ermorden, den sie nicht einmal kannte, indem sie das Opfer als das ultimative Böse darstellte. Joan habe sie mit einem Zauber belegt, dem sie nicht widerstehen konnte. Joan Rabel hingegen verweigert die Aussage, sie lächelt und empfindet anscheinend keinerlei Reue. Die Zeitungen deuten auf das Motiv hin. In den Berichten steht, dass Joan eifersüchtig auf Bettys Beziehung war. Und auch wenn es nicht ausformuliert ist, es ist klar, was sie meinen, weil Homosexualität ist eben zu dieser Zeit in Kalifornien illegal. Joans Motiv dürfte also gewesen sein, dass ihrer Meinung nach Peter ihrem Plan im Wege stand oder tatsächlich im Wege stand, Betty näher zu kommen und da eine romantische Beziehung einzugehen. Schließlich hat er darauf bestanden, dass sie, nachdem sie zu ihm zurückgekehrt ist, jeglichen Kontakt zu Joan abbricht. Was sie ja auch wirklich getan hat, um ihre Ehe da zu retten. Und vielleicht auch das Gesicht nicht zu verlieren.
Ja, also er hat schon sehr eine Hoheit über sie gehabt auch.
Ja, ja, krasse Machtverhältnisse, die da sicher auch mitgespielt haben.
Genau. Und in einer Zeit, in der du nicht offen homosexuell sein darfst.
Sicher.
Halt auch nochmal schwieriger, sich dann vom Ehegatten zu trennen und zur Freundin zu gehen.
Und übrigens als Okkult natürlich kann ich nicht anders. Der Satz mit dem Zauber hat mir natürlich besonders, ist mir besonders ins Auge gestochen.
Ja.
Aber da weiß man nichts Genaueres, oder? Ob da wirklich, also hat sie wahrscheinlich nur so gesagt.
Ich sag's mal so, die beiden Frauen müssen sich mehreren Untersuchungen durch Psychiater unterziehen.
Okay.
Ja. Allein schon, weil das Gericht der Ansicht ist, dass sie aufgrund ihrer Homosexualität möglicherweise nicht zurechnungsfähig und somit nicht verhandlungsfähig sein könnten.
Fuck.
Ja.
Das ist absurd.
Einer der Psychiater schreibt über Golden Pizer und jetzt hätte ich ganz gern, dass einer von euch das macht.
Sehr gerne. Der einzige Gedanke, den sie hatte, war, dass sie ihre Freundin Joan Rabel vor einer bösen Person gerettet hatte.
Und sie sagt doch selbst:
Ich hatte persönlich kein Motiv, was auch immer mein Motiv war. Es war Joan zu gefallen. Ich war immer leicht zu beeinflussen. Ich war leicht zu beeindrucken. Und immer vertrauensselig.
Ein Arzt beschreibt Golden als eine passive Person, die zu einem praktischen Werkzeug oder zur Knetmasse in den Händen von Mrs. Rabel wurde. Derselbe Arzt beschreibt Joan als schizoid.
Mhm.
Dazu möchte ich kurz sagen, dass Psychologie und Psychiatrie zwar auf einem guten Weg waren, um da anzukommen, wo wir heute sind. Nicht, dass es nicht noch besser ginge, aber naja, in den letzten 100 oder 140 Jahren oder so hat sich echt viel getan in diesen Feldern. Aber die 50er waren wirklich noch eine Zeit, in der man Personen lobotomisiert hat. Also die Methode, etwas Spitzes durch die Augenhöhle ins Hirn klopfen, um sie in Anführungsstrichen angenehmer zu machen. Vor allem Frauen, die eigene Ideen hatten und den Männern im Patriarchat schlecht aufgefallen sind, wurden dadurch mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt. Berühmtes Beispiel ist Rosemary Kennedy, die Schwester des späteren US-Präsidenten John F. Kennedy. Sie hat 1941 im Alter von 23 Jahren so eine Lobotomie mit wirklich Eispickel ins Hirn durchmachen müssen, weil sie als schwer zu bändigen galt und war ab da nicht gebessert. Natürlich nicht. Sondern geistig schwer behindert, körperlich eingeschränkt und pflegebedürftig.
Das ist so arg.
Ja, sie haben sich da eine Besserung erwartet. Sie haben gedacht, okay, ab da wird sie brav in der Ecke sitzen und häkeln.
Mhm.
Aber stattdessen ist sie inkontinent geworden und hat überhaupt nicht mehr als ja, normales, gesundes Mitglied der Gesellschaft funktionieren können.
Wahnsinn.
Und das ist ja noch nicht so lange her eigentlich, das vergisst man. Oder das in meinem Kopf auch oft klingt das so weit weg, aber eben diese Geschichten sind nicht so lange her.
Nein. Und heute finden wir die skandinavischen Länder alle so fortschrittlich. Aber damals wurden in skandinavischen Spitälern 2,5-mal so viele Lobotomien durchgeführt wie in den USA.
Wirklich?
Und da war echt die Idee, sorry, bin noch nicht so tief drin, und da war echt die Idee, mit einem spitzen Gegenstand Hirnregionen zu stimulieren, die dann irgendwie...
Nein, auszuschalten. Zu durchtrennen. Ah, okay. Also du gehst tatsächlich, okay, wer isst, vielleicht jetzt kurz aufhören, gehst mit einem Eispickel, mit so einem dünnen, spitzen Stift, hebst das Augenlid an, gehst am Augapfel vorbei ins Hirn, weil da ist natürlich ein Loch im Schädel, ein natürliches. Und früher hat man noch tatsächlich Löcher in den Schädel gebohrt. Da ist man drauf gekommen, durch die Augenhöhle kommt man da auch hinein und dann durchtrennt man einen Teil. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, was genau das ist. Und ja.
Man hat sich erhofft, dass das der Teil ist, eben der irgendwie dafür verantwortlich ist für dieses Verhalten und dann
für das normale, Aufsässige.
Genau, für das Aufsässige.
Für das Unangenehme.
Genau.
Und Praktische.
Hat natürlich nie funktioniert.
Also so hat es nicht funktioniert. Na,
fucking Psychopath hat sich das ausgedacht, wirklich.
2,5-mal so viel wie in den USA, habe ich gesagt, aber prozentual auf die Bevölkerung ausgerechnet. Also nicht an absoluten Zahlen, aber ja.
Aber wusste ich auch gar nicht, weil ich mich doch mit dem Thema unter Anführungszeichen ein bisschen auseinandergesetzt habe. Das ist mir ganz neu, dass Schweden da, oder die nordischen Länder, dass die da so drauf waren, unter Anführungszeichen. Krass.
Lobotomien sind erst in den 1950er Jahren nach und nach zurückgegangen. In Frankreich hat man aber in den 80ern noch welche durchgeführt. Das ist jetzt im Fall von Joan und Golden nicht geschehen. Es war nur so ein kleiner Ausflug in die Welt der psychiatrischen Methoden und Ansichten der Zeit. Also eben... Homosexualität galt als psychische Krankheit. Und wenn Joan hier von dem Arzt auch als schizoid beschrieben wird, dann muss das noch gar nichts heißen, nach heutigen Standards. Es wurden zum Teil auch Frauen im Irrenhaus abgegeben, weil sie in den Wechseljahren waren.
Wahnsinn.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja auch so Halloween, oder? Das ist auch so eine Gruselvorstellung, dieses serial eben. Und das macht es vielleicht ja noch gruseliger, dieses Irrenhaus, wo dann eben eigentlich vermeintlich gesunde Leute eingeliefert werden und dann auch noch die falsche Hilfe, unter Anführungszeichen nicht einmal Hilfe oder Behandlung erfahren.
Ja, da halt einfach komplett weggespritzt
einfach
werden.
Horror, und,
ja. Ganz schlimm.
Genau. Beide werden zuerst des Mordes angeklagt, sagen aber, wir waren es nicht. Dann akzeptieren sie allerdings einen Deal und werden, weil sie sich doch schuldig bekennen und die Sache mit der Unzurechnungsfähigkeit wieder fallen lassen, wegen Totschlags zu 5 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Das ist also eine eindeutig mildere Strafe, als sie für Mord erhalten hätten. Betty Fabiano verkauft nach diesem Mord den Schönheitssalon. Sie heiratet erneut und stirbt 1999. Peter Fabiano liegt auf dem Holy Cross Cemetery in Culver City begraben. Golden lässt sich nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis nichts mehr zu Schulden kommen. Sie wird 1971 Vorstandsmitglied eines örtlichen Professional Women's Club, bleibt in Los Angeles und stirbt 1998 im Alter von 83 Jahren. Und was Joan betrifft, ist genau wie ihre Vorgeschichte, ich konnte leider nichts über ihren Verbleib herausfinden. Also sie ist wohl auch freigekommen irgendwann. Aber was sie dann gemacht hat, wo sie dann hin ist, ist alles unbekannt.
Sie kam als Mysterium und sie ging als Mysterium.
Ja, ganz genau.
Aber ich fand gerade die Goldin irgendwie, das war ein cooler, cool war gar nichts davon, so für sie, aber sie ist da doch wirklich gestärkt aus dieser Sache herausgegangen.
Na ja.
Ja, aber auch weil sie gesagt hat, sie ist eigentlich so leicht zu manipulieren, also wie sie sich vor Gericht sozusagen dargestellt hat und dass sie dann rausgekommen ist. Ich meine nicht, dass ich ihr das wünsche oder dass das notwendig war, aber gut, dass sie das in sowas, so eine schreckliche Erfahrung jetzt in was Positives wie diesen Women's Club dann umgewandelt hat.
Kann man so sehen, wenn man
will. Kann man so sehen, ja.
Ich glaube, es wäre sehr viel besser gewesen, wenn sie niemanden getötet hätte, um...
Natürlich. Ich sage nur, wenn schon, also weißt, die Vergangenheit kann man nicht ändern, aber man kann vielleicht irgendwie das nehmen und versuchen...
In der Zukunft was ändern.
Genau, in der Zukunft wenigstens irgendeinen wertvollen Beitrag in irgendeiner Weise zu leisten, auch wenn das natürlich nie das aufwiegt. Aber, ja.
Nein, da bin ich ganz bei dir, genau. Was meint ihr? Hat Betty eine Rolle gespielt bei der Ermordung ihres Mannes? Hat sie Joan vielleicht benutzt und dann Joan Golden, um sich ihres Gatten zu entledigen?
Hm. Boah. Also grundsätzlich glaube ich mal, also erstens einmal danke, dass du uns den Fall da präsentiert hast. Ich glaube, es ist all in all ganz eine schwierige Verknüpfung von gesellschaftlichen Verirrungen in dieser Zeit und einer extrem toxischen Beziehungen. Ich glaube, da hat eins wirklich zum anderen geführt. Ob die Betty da ihre Finger mit dem Spiel gehabt hat, boah. Ich glaube nicht, keine Ahnung, ich weiß es natürlich nicht. Mein erster Impuls ist, nicht wissentlich. Die wird wahrscheinlich auch in ihrer Zeit, wie sie mit ihr zusammengewohnt hat und ja Beziehung gehabt hat.
Irgendeine Art von Beziehung hat man immer. Es könnte rein freundschaftlich für sie gewesen sein. Also es heißt nicht, dass
es nur freundschaftlich war, wird sie sicherlich natürlich diese Freundschaft da genutzt haben und über ihr Ehe erzählt haben und wie schrecklich die war. Die wird da halt irgendwie ein offenes, vertrautes Ohr gehabt haben und hat halt dann aber eben, ja, vielleicht auch wirklich völlig unwissentlich eben diesen Hass genährt von der Joan. Ob sie wirklich was damit zu tun hat, ich weiß es nicht.
Sebastian?
Von Anfang an war ein bisschen das schon in meinem Kopf, dass ich mir dachte, ich finde schon spannend, dass die Betty nie so ins Kreuzfeuer geraten ist, sozusagen bei der ganzen Geschichte. Weil vom Zeitablauf wäre es ja schon möglich gewesen, dass sie, wie sie bei ihr gewohnt hat, das eben so wissentlich gedroppt hat und irgendwie versucht hat dazu. Und man weiß ja auch nicht, okay, sie hat ihm gesagt, dass sie sich nicht mehr getroffen hat mit ihm. Ob das wirklich so war, das weiß ich eben nicht.
Ich weiß nicht, wie krass diese gesellschaftliche Situation für gleichgeschlechtliche Liebe. Die muss so schwierig gewesen sein.
Ja.
Weil du, okay, jetzt aus ihrer Perspektive, sie steht auf Frauen.
Wäre jetzt die Betty.
Ja. So, das weiß sie. Das spürt sie in sich, das weiß sie. Ist aber da in dieser furchtbaren Ehe gefangen mit einem noch furchtbaren Typen. Schafft es dann irgendwie wegzukommen. Lernt eben die Betty kennen, schafft es wegzukommen. Joan. Für Joan war es ja auch schwierig. Die hat auch offensichtlich, war sie lesbisch und ist in derselben geschissenen Zeit groß geworden. Und dann treffen sie da zwei. Sie findet die anscheinend auch noch toll. Dann glaube ich, dass da einfach diese gesellschaftliche Situation urviel Einfluss auf all diese Taten, die nachher passiert sind, gehabt hat. Also, dass man das auf jeden Fall massiv mit einbeziehen muss in all das, was da passiert ist. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja, da hast du absolut recht. Das stimmt.
Also, ich glaube, dass das halt einfach wirklich unpackbar geschissen gewesen sein muss,
so ein
zu wissen,
Kampf,
ja, diesen, genau, diesen inneren Druck und diesen inneren Kampf in sich zu haben, aber in einer Zeit, wo es einfach nicht möglich ist.
Ja,
wo du einfach sofort von deinem Mann aufs Maul gekriegt hast, für nur, ich wasche die Wäsche nicht. Also ich sage jetzt irgendwas.
Ja,
aber das muss einfach, das muss all das noch so multipliziert haben, was an Hass da gewesen war, was an Eifersucht da gewesen war. Also ich glaube, das ist das. Und das sage ich als Mann und kann es eben null nachvollziehen. Aber ich glaube, das geht mir gerade irgendwie so durch den Kopf.
Ja, ich habe auch zwischen den Zeilen eben, ob es jetzt so war oder nicht, ist das irgendwie trotzdem alles eine sehr tragische Liebesgeschichte auch irgendwo vielleicht. Ich meine, man weiß ja nie die genauen Gefühle, die für den anderen geherrscht haben.
Zumindest für Joan.
Und die Goldine, genau, weil die waren ja eigentlich, also das ist ja auch dieses Phänomen oft, sie war verliebt in die Betty, die vielleicht weniger von ihr wollte, die Goldine wiederum in die Joan, die weniger. Also das war ja so ein Kreislauf, der sich da entwickelt hat, der nicht zu lösen war im Endeffekt.
Ja, am besten wäre es halt, wenn man sich eine heiße Schokolade macht, vielleicht mit einem Schuss Rum und dann weint man mal zwei Tage und dann geht's wieder und dann hält man sich fern von diesen Leuten. Jetzt natürlich den Hass auf jemand anderen zu schüren und jemand Dritten dazu zu bringen, diese Person umzubringen, beziehungsweise aus Goldins Sicht überhaupt jemanden umzubringen für jemand anders, ist halt nicht besonders gescheit.
Wir wissen jetzt aber nicht, ob John länger im Gefängnis war als Goldin, oder?
Na, wir wissen, dass sie verurteilt worden ist, ja.
Aber wir wissen nicht, wer
wie lange sie genau gesessen ist, konnte ich leider nicht rausfinden.
Die krassere ist schon die John.
Ja, definitiv.
Ja, genau. Also sie hat auf jeden Fall den Plan geschmiedet und hat die Verkleidungen mitgebracht und alles.
Ich glaube, da gibt es sogar jetzt in der Rechtsprechung, also ich will mir jetzt wirklich nicht so weit aus dem
Anstiftung zum Mord.
Ja, da gibt es schon auch nochmal so ein Delikt, das dann in manchen Konstellationen noch krasser bewertet wird als der Mord an sich.
Oder zumindest gleichwertig.
Oder gleichwertig,
ja. Weil du das vorher nochmal gesagt hast mit den männlichen Stimmen, weil nämlich als ich diesen Fall recherchiert habe, ist mir dieser Gedanke gar nicht gekommen, aber jetzt, wo ich euch das nochmal erzählt habe, Und eben aufgrund eurer Reaktionen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht war die Betty doch involviert, weil sie gemeint hat, sie hat zwei Stimmen gehört.
Ah ja, genau.
Zwei männliche Stimmen. Und es hieß dann aber, dass nur die Golden hingegangen ist und ihn erschossen hat. Das ist ja die offizielle
Version
von der Polizei.
Okay.
Stimmt, da ist ein Fehler.
Das macht voll Sinn. Dann wollte sie sie decken vielleicht.
Eine falsche Spur sehen. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Aber es ist natürlich, also...
Rein spekulativ, aber das könnte schon sein. Aber eben, ich denke mir trotzdem, dass die Betty schon vielleicht eben involviert war, weil es muss ja auch irgendwo für die Joan in meinen Augen die Hoffnung bestanden haben, dass nach diesem Mord irgendwie... Ne, glaubst du nicht?
Na, also da muss die Betty gar nichts dafür tun, glaube ich.
Ja, kannst du auch recht, ja. Da hast du eh recht vielleicht. Ja, und eben, sie war Schriftstellerin. Also es ist eine gute Geschichte. Das kann man ja einfach...
Das ist eine gute Geschichte.
Also das klingt schon nach jemandem, der da Gefühl dafür hat, sage ich jetzt einmal. Aber...
Naja, alles, was wir jetzt spekulieren, ist nicht mehr als das.
Ja, richtig.
Wir werden es nie wissen, aber...
Aber das finde ich bei solchen Fällen ja auch immer besonders spannend. Mhm. Dass es eine Person oder manchmal auch zwei, die wissen ganz genau, was damals passiert ist.
Ja.
Und das ist schon krass, dass manche Dinge wirklich ungelöst, also es ist ja gelöst worden in dem Sinn, aber die genauen Hintergründe, dass das dann im Dunkeln bleibt, dass manche Menschen dann doch nicht irgendwie ausbrechen und das irgendwann erzählen, ist krass eigentlich.
Ja.
Ich glaube, dagegen spricht, dass die Betty involviert war, weil ich glaube, die Joan hätte sie ja auch verpfeifen können. Joan, ihr romantischer Gedanke hätte sein können, jetzt nehme ich die Betty mit ins Gefängnis und wir haben die nächsten Jahre miteinander.
Wenn sie rauskommt, dann hat sie noch eine Chance mit ihr und wenn sie sich verpfeift, nicht.
Ja, okay, fair enough.
Das glaube ich auch.
Ja, fair enough.
Ja.
Sie sind dann unter Anführungszeichen, wie es geklungen hat, ich meine, klingt jetzt arg, aber gut ausgestiegen mit den Jahren, wahrscheinlich. Für das, was es damals, was auf dem Spiel stand für so einen Mord.
Genau, also dadurch, dass es dann eben
nur Totschlag
war und nicht Mord. Ja, relativ gut ausgestiegen. Absolut.
Krass. Ja. In diesem Prozess wäre ich gerne ein bisschen dabei gewesen und hätte das irgendwie die Reaktionen verfolgt, ihre Mimik auch von der Goldine und so. Die ist ja wirklich eigentlich die Ärmste. Also ja, kann man auch nichts angemessen.
Ja, ich meine, die hat schlussendlich trotzdem einen umgebracht. Ja.
Ja, stimmt, also. Der Ärmste ist vermutlich Peter. Aber man weiß ja auch da die Vorgeschichte eben nicht, was dazu geführt hat.
Ja.
Aber gut, Mord ist natürlich nie die Lösung.
Nein.
Ein schönes Schlusswort.
Ja, absolut, das kann man so stehen lassen. Mord ist nie die Lösung.
Vielen Dank für den spannenden Fall.
Ja, ich danke euch auch.
Der hat sehr zum Nachdenken angeregt. Vielen Dank. Und auch, dass das zu Halloween passiert ist, ist ja auch irgendwie ein krasses Setting.
Als ob ich es extra dafür ausgesucht hätte.
Ja, so wirkt es tatsächlich.
Was gespenstisch.
Gespenstisch heute wieder bei uns.
Dankeschön für diese Kooperation. Das ist wahrscheinlich dann die längste Folge, die ich überhaupt jemals hochgeladen habe.
Dafür sind wir bekannt. Genau, willkommen in unserer Welt. Dafür stehen wir mit unserem Namen. So, liebe Nachtschwärmer, ich hoffe, unsere Folge hat euch ganz besonders gefallen. Mir auf jeden Fall, Tommy.
Was sagst du? Mir genauso natürlich.
Mir auch.
Sehr gut. Ich glaube, das waren sehr spannende, unterschiedliche Geschichten. Und ich würde sagen, wir haben Halloween alle Ehre gemacht mit dieser Folge. Und in diesem Sinne gibt es von mir noch ein Happy Halloween.
Tschüss.
Baba.